Ich verwende das Mikro, wenn wir das Ganze wieder aufnehmen. Ja, hier seht ihr unsere tolle Anlage. Es wirkt ein bisschen lächerlich, da mit dem Mikrofon zu reden bei so wenig Leuten, aber ich denke mal, da kommen wir schon zurecht. Ich freue mich, dass wir bei unserer letzten Veranstaltung von unserer Veranstaltungsreihe doch einige Menschen hier ins Weltecho gebracht haben. Man kann sich immer mehr Gäste vorstellen, Publikum, aber wir haben ja jetzt auch schon viele, viele, viele Veranstaltungen erlebt von verschiedenen Veranstaltern. Vielleicht ist auch so ein bisschen das Thema für dieses Jahr abgearbeitet. Wir haben ja eine ganze Veranstaltungsreihe gemacht unter dem Motto 30 Jahre friedliche Revolution, eine kritische Bilanz und Perspektiven für einen neuen Aufbruch Ost. In den vorangegangenen Diskussionen unserer Reihe haben wir auch verschiedene Themen wie Rassismus und Neofaschismus, den es auch in der DDR gab, sozusagen als Basis auch für spätere Entwicklungen behandelt. Wir haben die Kämpfe um den Erhalt der Betriebe in der Wendezeit diskutiert. Wir haben uns die neoliberalen Schocktherapien angeschaut, die Auswirkungen der Deindustrialisierung und der Hartz-IV-Gesetze. Und wir sind auch der Frage nachgegangen, warum die Wende 1989 für viele Menschen in der Nachwendezeit so eine Enttäuschung mit sich gebracht hat. Viele Menschen sehen das ja, besonders auch in der Linken teilweise, schaut da ja auf die DDR teilweise auch mit einem ziemlich verklärten Blick, mit dem antifaschistischen Gründungsmythos, dass sozusagen die DDR-revolutionären Ereignisse 89 so etwas Konterrevolutionäres haben und dass sozusagen eine soziale und politische Konterrevolution stattgefunden hat. Und schieben mehr oder weniger das Erstarken faschistischer Parteien auf dem Gebiet der ehemaligen DDR auf den sogenannten Westimport von Rechten und auch die Massenbewegung für die Wiedervereinigung mit Westdeutschland wird sozusagen in so eine teilweise kontrrevolutionäre Ecke gestellt. Ich denke aber, das geht an Problemen vorbei. Wir wollen heute in unserer abschließenden Podiumsdiskussion die Fragen diskutieren, wo wir 30 Jahre nach der friedlichen Revolution stehen, warum es gefährlich ist, auf nationalsoziale, manche sagen auch nationalsozialistische Antworten für die Lösung der sozialen und politischen Probleme hereinzufallen und was wir gemeinsam mit Betroffenen für soziale Gerechtigkeit und gegen das Erstarken rassistischer und völkischer Ideologien und Gewalt tun können. Die Diskussion ist natürlich auf keinen Fall beendet mit der heutigen Veranstaltung, sondern es wird auch weitergehen. Wir werden nächstes Jahr bis den 30. Jahrestag der Treuhand wahrscheinlich nicht feiern, aber erinnern und die Diskussion wird sicher nächstes Jahr auch nochmal aufflammen. 30 Jahre Wiedervereinigung. Die Debatte ist nach wie vor aktuell, denke ich, weil es gerade auch viele Menschen heute hier nach wie vor betrifft. Wenn man sich unterschiedliche Löhne anschaut, unterschiedliche Renten und so weiter. Aber jetzt wollen wir erstmal sozusagen zu unserer heutigen Veranstaltung kommen. Ich bin sehr froh, dass wir heute drei tolle Gesprächspartnerinnen hier bei uns haben. Das ist einmal Gesine Oltmanns. Sie war in der DDR-Opposition in der Friedensbewegung aktiv und wer so die Filme sieht über die Wende 89 in Leipzig, da hat sie auch in vorderster Reihe gesehen. Natürlich 89 mit auf der Straße bei den Leipziger Montagsdemos. Ich kann mich noch an diesen Film erinnern, wo man ja das Transparent für ein offenes Land mit freien Menschen entreißen will und sie es aber verteidigt hat. Ja, es sind sehr eindrucksvolle Bilder, wenn man das heute nach 30 Jahren wieder sieht. Sie ist heute im Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig und ich denke, es ist eine wichtige Aufgabe, auch das Erbe der revolutionären Ereignisse zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Wir haben daneben Maitham Jabbar, er ist Leiter des Café International hier in Chemnitz, ist aus dem Irak zu uns gekommen. Die Jahreszahl müssen wir mal noch mehr sagen. Das habe ich leider nicht herausfinden können. Er hat mit seiner Beratungstätigkeit dort im Café täglich mit Migrantinnen zu tun und arbeitet auch als sachkundiger Einwohner im Migrationsbeirat der Stadt Chemnitz mit. Er kennt die Probleme in der Stadt und die Situation der migrantischen Communities hier und natürlich auch die rassistischen Übergriffe in der Stadt. Er kann uns aus erster Hand erzählen, wie sich Hass und Hetze seit auch Sarrazins Buch Pegida und dem Erstarken der AfD noch verschärft haben. Auch dir herzlich willkommen. Ganz außen haben wir Ralf Rohn, dürfte auch einigen bekannt sein. Er ist der Geschäftsführer der DGB Region Südwestsachsen und Vorstandsvorsitzender des Netzwerks für Demokratie und Courage, das unter anderem Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille gegen Antisemitismus ist. Ralf ist seit 1990 aktiv, auch gegen Nazis, aber als Gewerkschafter und jetzt Gewerkschaftschef kennt er natürlich die Situation in den Betrieben hier in der Region und erkennt auch die sozialen Schieflagen und auch welche Rolle die Entwertung der Lebensläufe hier im Osten spielt im Zuge dieser gesellschaftlichen Umbrüche. Und ich denke, wir werden mit unseren drei Gesprächspartnern Interessantes hören. Wir wollen zuerst auch die drei mehr oder weniger abwechselnd zu Wort kommen lassen und danach ist so ein Versuch, heute so eine Fishbowl-Runde zu machen. Das heißt, wenn jemand was sagen will, kann er sich gern hier mit dazusetzen. Das machen wir dann in der Runde nach den Vorstellungen, nach den Input-Beiträgen. Und dann hoffe ich, dass wir eine interessante Diskussion haben. Jetzt würde ich mal das Mikrofon an Gesine weiterreichen.
Hallo und guten Abend, danke für die Einladung. Es war sehr spontan, als wir uns trafen und dann doch gleich den Termin mal
so laut sein. Wirklich?
Hallo?
Ja. Okay.
Gut, ja, darf ich dich was fragen?
Nein.
Genau, also ich weiß nicht, ob du jetzt.
Genau.
Also du warst ja schon zu DDR-Zeiten aktiv in der Friedensbewegung. Wo hast du dich da engagiert und welche Themen habt ihr bearbeitet?
Also ich kann sagen, dass ich mehr oder weniger hineingeboren bin in das kritische Denken in der DDR. Ich stamme aus einem Pfarrhaus und das waren natürlich immer ja Orte der besonderen kritischen Betrachtung auch des Staates und der besonderen Rolle, also als Kind auch schon in dieser individuellen Einsamkeit eines Nicht-Pioniers und Nicht-Erfüllerin. Da musste man sich schon immer auch zu seiner Haltung und zu seiner Meinung bekennen und das habe ich sehr früh geübt. Hatte einen guten Background mit meinen Eltern und meiner Familie. Das hat mich natürlich etwas leichter gemacht als vielleicht auch Freunden, die ich später getroffen habe und die aus anderen Elternhäusern kamen. Also hineingewachsen irgendwo, aber dann schon auch sehr, sehr bald selbst irgendwo sich eine Position dazu erarbeitet. Ich habe mein erstes Statement war so der Werfhundeunterricht 78, der 78, 79 in der DDR eingeführt wurde. Und wo ich dann gesagt habe, den mache ich nicht mit. Das war durchaus nicht unbedingt das, was meinen Eltern vorschwebte, aber das war halt so ein Statement. Und ich bin dann nach Leipzig gegangen, nach dem Abitur, in Mexiko-Koblenz aufgewachsen vorher, und habe in Leipzig dann Oppositionsgruppen kennengelernt, die sich ja bei den Friedensgebeten regelmäßig mit einbrachten. Jeden Montag 17 Uhr in der Nikolaikirche war für uns so ein wichtiger Treff, und als wir feststellen mussten, dass 87, 88 vor allem in Berlin die Repression gegen die Oppositionsgruppen stärker wurden, war das für mich auch so ein Punkt, aktiver zu werden und nicht mehr nur zu beobachten und zu reden und zu diskutieren.
Und welche Themen habt ihr damals bearbeitet? Du warst ja auch in der Gruppe aktiv.
Also für mich waren es immer die Menschenrechtsverletzungen, die mich in der DDR unheimlich bewegt haben. Die haben uns auch, oder haben mich in die Opposition gebracht. Ja. So wie es heute für mich auch noch ein tiefer Grund ist, mich zu engagieren.
Gut, jetzt würde ich gleich mal weitergehen an Hanne und an dich die gleiche Frage. Du warst ja auch zu DDR-Zeiten politisch aktiv, wenn ich das richtig erinnere. Wo kommst du her und was hast du so gemacht?
Also ich bin auch reingewachsen sozusagen. Also ich war im Wendejahr 23 und da hatten wir ungefähr jetzt vielleicht so, mich persönlich so 8, 9 Jahre endloser politischer Stillstanddiskussionen hinter uns. Für mich persönlich begann das 1981, da bin ich zum ersten Mal privat nach Rumänien gekommen, im selben Jahr nach Russland privat. Da habe ich in Rumänien die Armut gesehen und bin dann so ein bisschen im Widerstand erstmal gegen meine Eltern. Meine Eltern waren beide in der Partei. Wie das so ist, als junger, ganz junger, ist man so ein bisschen in Opposition, viele Freunde. Dadurch habe ich andere Leute kennengelernt, die dann selber später das neue Forum gegründet haben. Ich bin dann auch im August Mitglied dort geworden, kannte da Bruder zu der Zeit schon und kannte ein paar Leute sozusagen aus einigen Auseinandersetzungen, die sich schon anklangen. Zum Beispiel 1987 war ich bei der Demonstration dabei in Ost-Berlin, direkt vor dem Brandenburger Tor, wo wir dann eigentlich ein Rockkonzert gucken wollten und dann da zusammengeknüppelt wurden. 87 war das. Und dann hat man sich in verschiedenen Kreisen getroffen. In meinem persönlichen Leben war das immer ambivalent. Da waren einerseits Kreise, auch mit Leuten, mit Genossen, zum Beispiel Leuten, die dann später in der PDS auch Karriere gemacht haben, Rosemarie Will, alternative Sozialismuskonzepte und so. Und auf der anderen Seite waren Freunde, die schon 68 nach Prag, nach dem Einmarsch in Prag im Gefängnis saßen. Und man hat sich so getroffen in Kirchen. Ich habe zu der Zeit dann Bettina Wegner kennengelernt, das war ein bisschen so die Musik dann noch zu der Zeit und so langsam reingewachsen. Und das hat dann alles natürlich im Sommer 1989 mit den Ereignissen und die Botschaften, die Flüchtlingsbewegung. Ich selbst war sehr oft in Bulgarien, Rumänien unterwegs zu der Zeit, in den Jahren davor in Budapest, da haben wir natürlich auch Freunde aus dem Westen getroffen. Und so kulminierte das alles sozusagen in das, was dann wir kennen. Und nicht zuletzt war es dann, also die gewalttätigen Auseinandersetzungen 87, die waren für mich sehr prägend, bis heute eigentlich, auch wenn ich so Polizei sehe, in verschiedensten Zusammenhängen, heute natürlich anders, und dann die Auseinandersetzung in der Nacht zum 40. Jahrestag der DDR in Ostberlin, die waren schon mega gewalttätig und die waren auch da. Die haben mich dann sozusagen geprägt in der Wendezeit.
Eine Diskussionsrunde zu 89 in der DDR, könnte man ja denken, das ja. Ist der falsche Redner hiervon.
Nee.
Aber ich würde dich gerne fragen, unter welchen Umständen du hier in der Erkenntnis gekommen bist. Er ist aus dem Irak und wir wissen ja alle, dass wir das im Irak zu vielen Zeiten Krieg war.
Genau so.
Aber ich würde dich das ja
genau zu erzählen. Und deshalb finde ich, falsch ist es auch nicht. Sie haben die Zeit vor DDR-Zeit erlebt, Nazi-Zeit haben sie nicht erlebt. Ich denke, bin ich in Irak fast die gleiche Zeit erlebt. Wir haben unter der Saddam-Zeit, ist es fast genauso auch wie Nazi-Zeit, und dann ist es alles System, es ist fast ähnlicher nachher wie in DDR-Zeit. Bad Zierischby ist es Chemnitz gebrannt, 1945. Es ist meine Heimatstadt auch, was war in der Nähe auch in den Krieg von 1980 bis 1988 auch fast komplett gebrannt. Es ist mal, die Geschichte verbindet sich oder ähnliche Sache mit beiden. Ich bin seit 2002 in Chemnitz, also Ende 2001, 2002 in Chemnitz. Ich habe auch nur in Chemnitz gelebt in Deutschland, war ich auch nie in anderer Stadt, nur mal etwas ganz kurz besucht oder so ist. Saddam-Zeit ist es schon bekannt, Saddam-Zeit, wie es war und so ist. Und wann ist es gestürzt? Ich habe gedacht, okay, ein Problem ist weg, wir können jetzt zurück. Aber scheint ist es nicht so, weil das war nur ein Problem. Saddam war nur ein Problem in Irak, da ist es jetzt mehrere Probleme, deshalb ist es Irak immer noch nicht in Ruhe gekommen. Ja. Ich habe studiert als Ingenieur, also wo ist, ich bin in meiner Heimatstadt dort, wo ist der Ölquelle zu Hause, deshalb habe ich auch den Ingenieur für die Ölfirmen und Öltechnik und so und auch für die Ölministerium gearbeitet. Ich habe nie gedacht, irgendwann habe oder habe ich Lust mit Menschen zu arbeiten oder alles Soziale oder so ist, engagiere mich, es ist total in der Welt. Ich kenne nur mit Maschinen und Öl und schmutzige Sachen. Und plötzlich bin ich hier und da habe ich schon gesehen, dass es ein großer Bedarf, diese Leute zu helfen und so weiter. Und da bin ich einfach 2002 Deutsch zu lernen und so ist. Damals gibt es keinen Integrationskurs. Es gibt es auch nie eine Verpflichtung zum Sprachkurs oder Integrationskurs oder sowas. Wir haben das alles selbst gebracht. 2003 habe ich vor alle Leute übersetzt und so weiter und dann bin ich 2003 eingestellt bei Caritas Verband, wo es bin ich bis heute dort arbeite.
Hat man eigentlich die Erlebnisse im Ostblock im weitesten Sinne auch mitbekommen?
Ja.
Trotz Krieg und
ja, natürlich. Situation? Das habe ich mal live geguckt im Fernsehen. Das war mal Live-Übertragung. Ich habe schon mal geguckt, wie es den Mauer fällt, wie es die Freude und so ist, aber ich habe nie gedacht, irgendwann bin ich hier. Ich habe nie gedacht. Auf alle Fälle in Deutschland, wo mich selber, weil bin ich auch als Ingenieur und Physik gelehrt und so ist, und für mich ist es in Deutschland, das ist eine Hochburg für Physik und Mathe und so weiter. Aber alles irgendwann in Deutschland leben.
Ja, das ist schon interessant. Das war ja natürlich auch sozusagen weltweit eine Veränderung. Und wir haben ja auch danach erlebt, wie aus der Blockkonfrontation dann verschiedene andere, sagen wir mal, nicht mehr die bilaterale Welt, sondern die multilaterale Welt entstanden ist und sich immer wieder verschiedene Koalitionen gefunden haben und die Welt neu aufgeteilt wurde. Ne? Und ist ja Irak ist ja da sozusagen noch eines der ersten Vorbild geworden, diese ganzen Entwicklungen.
Genau, und das ist Irak, das ist fast die erste Opfer. Und da war 1990, also Saddam hatte auch Kohle besetzt. Deshalb sage ich, die Geschichte ist ähnlich wie Hitlerzeit oder Nazizeit, weil er hatte immer noch die Idee, andere Länder zu besitzen und so. Und da war erst einmal so, es ist eine große Allianz, um eben von Kuwait zu vertreiben.
Okay, gut. Dann wollte ich nochmal Gesine fragen. Was war denn für dich in der Wendezeit das Wichtigste, was sozusagen, welche Errungenschaft war das Wichtigste für dich? Es gibt ja viele Menschen, die sagen ja, ist die Reisefreiheit oder die Wiedervereinigung oder also was war für dich eigentlich das Entscheidende?
Also neben den so ganz umfassenden Forderungen der Demokratie und Freiheit, ne, war es für mich immer die Rechtsstaatlichkeit. Also es war wirklich eine tiefe Sehnsucht, in der DDR seine Rechte einklagen zu können. Wir hatten ja nur die Möglichkeit, über Eingaben Widerspruch gegen Entscheidungen anzumelden zu DDR-Zeiten. Und das war im System ja vollkommen uneffektiv, weil man bekam ja maximal eine Antwort, eine Ablehnung, aber man wusste nicht, was passiert wirklich mit meinem. mit meiner Kritik, mit meinem Widerspruch. Und da wirklich eine rechtliche Grundlage dafür zu haben und Recht zu erstreiten und sich darauf verlassen zu können, wenn man im Knast ist, hat man seine Rechte und kann die einfordern, das ist, fand ich für mich, also eine der grundlegendsten Basiselemente für eine neue demokratische Gesellschaft in der DDR.
Ralf, wie war das für dich? Was waren so die entscheidenden Punkte, wo du sagst, dass das ist sozusagen der Kern, der für mich aus der Wende herausgekommen ist, die wichtigste Errungenschaft, das Entscheidende?
Das alles Entscheidende war, ist die Freiheit. Also ich bin in Judenlindenberg groß geworden, schon als kleiner Junge, und die Frage, und ich muss dazu sagen, ich komme eigentlich aus Thüringen, direkt an der Ost-West-Grenze, der eine Teil der Familie lebt im Westen, der andere im Osten. Weil in Ostberlin lebte ich auch direkt neben der Mauer, habe später direkt neben der Mauer gearbeitet. Also in meinem gesamten Leben habe ich diese Mauer permanent gesehen. Und ich habe persönlich schon sehr, sehr jung nie eingesehen, warum man einfach nicht in einem freien Land mit freien Bürgern dort umgehen kann, wo man will. Das haben wir zunächst in Osteuropa gemacht, aber das wurde dann auch schnell zu klein und so kam eigentlich die Frage. Und wenn also egal welche Ideen dahinter stehen, wenn man seine Bürgerinnen und Bürger einsperrt, dann hat man nicht recht. Und das bestimmte sehr viele der Diskussion über sehr, sehr viele Jahre. Und als es dann zu den Ausreisemassenbewegungen kam und die Ausreisen, und von mir sind viele Freunde nach Westdeutschland gegangen, nach West-Berlin gegangen, einige sind abgehauen, mit einer, deren Mann abgehauen ist, habe ich unmittelbar eine Abendschule in Prenzlauer Berg Abitur gemacht und wir haben sozusagen ständig Kontakt gehalten und das war das wesentlichste Element, Freiheit. Und natürlich die Frage dann damit sehr schnell an Grenzen gestoßen, also da ist man bei der Rechtsstaatlichkeit. Also wenn man Repression erlebt dafür, dass man einfach seine Gedanken ausspricht, dann diskreditiert man jeden Gedanken von einer fortschrittlichen Gesellschaft, ja, zu den Dingen, die überhaupt kommen, die negativen Elemente, die man als Ostberliner und mit Westkontakt durchaus auch schon gesehen hat, also auch Mitte der 80er Jahre, dass nicht alles Gold ist, was glänzt im Westen.
Mich würde nochmal sehr interessieren, wie ihr den Wechsel von der Parole "Wir sind das Volk", wie ihr das aufgenommen habt und wie dann die Parole "Wir sind ein Volk", wie ihr das seht. Also es gibt ja da sehr viel Diskussion darüber, dass das sozusagen ein nationales, was Völkisches ist, Großmachtsgebaren und was weiß ich. Es gibt natürlich dann die andere Position, dass man sagt, es sind die sozialen Forderungen der Menschen und auch im Herbst 89 sind ja dann auch die Arbeiter massiv auf die Straße mitgegangen, im November dann, und die Wiedervereinigung ist ja nicht irgendwie, sagen wir mal, ein Produkt von aus Versehen im Zettel falsch vorgelesen zu haben, wie das gerne dargestellt wird. Aber wie seht ihr das, der Mauerfall meinte ich, wie ist das für euch gewesen damals und wie seht ihr das heute sozusagen im Rückblick auf die damalige Zeit? Da sieht man ja vieles auch nochmal anders.
Also diese berühmte Losung "Wir sind das Volk" ist ja schon immer abhängig, wie man das betont, ja. Also wir sind ein Volk oder wir sind das Volk. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das, ich glaube, das erste war wirklich dieser mahnende Ruf an die Herrschenden in der DDR: Wir sind das Volk, wir, die wir hier stehen, ja, so wie wir sind nicht das Volk, was ihr euch vorstellt, sondern wir sind die, die jetzt ehrlich ihre Forderungen, ihre Kritik hier äußern. Und die Entwicklung auf den Montagsdemonstrationen, die war natürlich absehbar. Also das erste Mal tauchte ja das, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist, diese "Wir sind ein Volk" auf einem Flugblatt zum 9. Oktober auf in Leipzig. Und zwar meinten da die Verfasser, das waren Basisgruppen, kirchliche Basisgruppen, die ein Anti-Gewalt-Papier, also dem Flugblatt rausgebracht haben, mit "Wir sind ein Volk", die hinter den Sperrketten stehen, also die Polizisten, die Kampftruppen und wir, die wir hier auf der Straße sind, wir sind ein Volk. Und wir stehen gemeinsam. Und das finde ich total interessant, dass man das dann wieder aufgenommen hat und das praktisch zu dieser nationalen Parole gemacht hat, zu dieser Forderung nach Wiedervereinigung. Ich finde, man kann es sehr schön differenzieren und ich habe damit auch gar kein Problem. Oder ist sehr interessant, die Kommunikation der Straße zu beobachten oder nochmal historisch auch aufzuarbeiten, die die Losung transportierte. Also das war eigentlich der Beginn der Kommunikation, war die Losung auf den Demos. Ja, das ist meine Meinung. Und ich denke, das war ja genau das Defizit, was wir im Herbst hatten. Das neue Forum hat damit seinen Gründungsappell begonnen, indem es gesagt hat, die Kommunikation in unserem Land ist gestört. Und das finde ich einen grundlegenden Satz, der für uns heute genauso bedeutet.
Ja, wie siehst du das?
Ja, es gab in den Bürgerbewegungen, in den Gruppen, verschiedensten Gruppen, sehr starke Auseinandersetzungen, ob es um eine Restaurierung der DDR geht, ob man die DDR besser machen kann, ob man sie anders machen kann oder ob man ein anderes System will. Darum gab es lange Auseinandersetzungen. Ich habe Berührung mit verschiedenen Diskussionen gehabt. Ich sagte vorhin, Professor Will, glaube ich, später Professoren, die haben sozusagen, Ökonomen haben im Prinzip seit Mitte der 80er Jahre gesagt, dass das nicht so weitergehen kann mit der DDR und haben eine Diskussion geführt über, wie sich sozusagen die Ökonomie verändern müsste. Weil de facto war die DDR ökonomisch auch wirklich kaputt. An den Dörfern, an den Gemeinden, an den Städten kann man es sehen. Und es gab Kräfte, die von Anfang an gesagt haben, wenn man so eine Mauer im Land baut, das kann nicht gut gehen. Ja? Und insofern war die Bewegung auch ziemlich antikommunistisch an vielen Stellen. Nicht zuletzt in Berlin, wir mit Westanfang, überall in Ostdeutschland, eigentlich fast überall, haben wir ständig in dieser Auseinandersetzung gelebt, dass wir auch verschiedene Nachrichten von verschiedenen Seiten gehört haben. Spätestens nach 1985, 86, als der Ball, wenn man mal so will, nicht aufgenommen wurde in der Sowjetunion, mit Perestroika, mit Glasnost, mit Offenheit, mit späterem Sputnik-Verbot, mit den Auseinandersetzungen um Öffnung, um offenen Diskurs. Spätestens dann, als die Beschlüsse der Kommentaren aus den 30er Jahren diskutiert wurde und sozusagen gesagt wurde, in Russland gab es Millionen von Toten unter kommunistischer Zeit. Millionen von Toten. Also spätestens seitdem waren Tabus gebrochen und da ging es dann nicht mehr um eine Restaurierung der DDR, sondern da ging es darum, ein wirklich anderes System zu haben. Und interessanterweise war das noch so, ich saß ja als ehrenamtlicher Gewerkschafter am zentralen Runden Tisch der Jugend, dann sozusagen vornehmlich mit FDJ-Auflösung beschäftigt, aber eigentlich ging es uns da immer noch darum, um alternative Gesetzesmodelle, um alternative Finanzen, um die Überführung von Volkseigentum sozusagen im Allgemeineigentum und so weiter. Und diese Versuche, aus heutiger Sicht weiß ich, wir waren schrecklich naiv. Ja, wir haben ja im Prinzip im Roten Tisch am Anfang zweimal in der Woche gesessen, zum Schluss 7 Tage die Woche von morgens bis nachts und haben selbst Gesetzgebungsverfahren entwickelt, dann ein alternatives Gewerkschaftsgesetz. Da war längst klar, dass der Zug zur deutschen Einheit fährt und für mich war das persönlich der Tag, als Helmut Kohl in Dresden empfangen wurde. Und dann sozusagen die Masse der Bewegung sofort in wir wollen ein Land und Helmut, wir wollen dir, ich sage mit einer gewissen Bitternis, weil alle sozusagen Alternativmodelle waren in dem Moment tot. Die waren tot. Und am 18. März 1990, bei der Verkündung der Wahlergebnisse, kann ich mich noch genau erinnern, spätestens da war der letzte Punkt vorbei, dass irgendwie ein anderer Modell anstand.
Verrückterweise habe ich mich Kommunalwahlen letztes Jahr genau an diese Situation erinnert. Es fühlte sich genauso bleiern an wie damals im März, am 18. März, nämlich genau, als verkündet wurde, dass die Allianz für Deutschland die Wahl gewonnen hatte. Das war der härteste Rückschlag. Also wir haben die ganze Zeit in Parallelstrukturen eigentlich gearbeitet. Wir haben versucht, die Parteien zu errichten, da Strukturen aufzubauen. Da wurden Bürgerbewegungen stark gemacht, ja, und das ist nicht angekommen. Also das war da spürbar und war definitiv ein Schlusspunkt auch hinter der Arbeit des runden Tisches, auf dem wir so viel Hoffnung hatten, mit einer Verfassungsgebung und mit einer eigenen Variante des Zusammenwachsens.
Etwas ketzerisch muss man dann natürlich auch sagen, dass die Mehrheit der Menschen in der DDR natürlich das auch nicht mehr wollte. Das war ja, die Alternative war ja, wie das, ich weiß gar nicht, wer das jetzt genau gesagt hat, wir wollen den Sozialismus, es wird lange dauern und es wird schwer werden, aber es wird toll werden und das will natürlich keiner. Ja? Also die Alternative war ja nochmal sozusagen in einer Gesellschaft praktisch zu leben, die eigentlich wirtschaftlich, ökonomisch fertig war, ne, muss man ja mal so sagen. Und da nochmal sozusagen die sozialistischen Konzepte, die da entwickelt wurden. Und also ich kenne das ja von mir selber, ich weiß ja selber, ich war damals in den Vereinigten Linken. Wir haben ja auch versucht zu überlegen, wie man denn die Gesellschaft besser gestalten kann. Ne? Ich will aber gerne darauf hinaus, was dieser Spruch, wir sind ein Volk, letztlich auch für eine Kraft hatte. Und nicht eben nur wiedervereinte Deutschland, sondern es waren ja auch soziale Fragen dahinter. Es waren ja auch Forderungen in den Betrieben nach, das hieß ja immer Stasi in die Produktion, ohne Arbeit gibt es keinen Lohn und so weiter. Und es sollte ja in den Betrieben auch anders gewirtschaftet werden. Man hatte ja auch schon überlegt, da Betriebsleitung abzusetzen. Das gab es ja auch teilweise schon. Also auch der Aufruf zum Generalstreik, ne, da waren ja viele verschiedene Forderungen drin. Und wir haben den damals auch abgelehnt, das war, glaube ich, auch nie vergessen in meinem Leben, weil da Wiedervereinigung drin stand und weil es damals für mich auch klar war, wir wollen ja keinen Kapitalismus haben, wir wollen ja Sozialismus und das alles schöner machen. Ne? Aber es war ja an einem bestimmten Punkt, du hast es ja auch gesagt, klar, dass eigentlich das zu einer Wiedervereinigung kommt. Und da ist ja die Frage, zu welchen Bedingungen das stattfindet. Ja, und da bin ich, da müsste man, also das würde mich interessieren, wie ihr dann zu der Zeit, wie ihr dann agiert habt, ob ihr dann gesagt habt, na, das ist jetzt verloren, oder wie ihr dazu steht, als es dann soweit war, dass es die Wiedervereinigung war. Das interessiert mich.
Also ich habe geschrieben, aber das ist, ich glaube, bei jedem subjektiv. Wir haben uns gerade sehr getroffen, der 18. März war für mich auch sozusagen die Beerdigung einer Illusion. Ja, die Masse der Ostdeutschen wollte die schnelle Wiedervereinigung. Die wollten eine einheitliche Währung, die wollten vor allem das Geld. Und wir hatten von vielen anderen Dingen, von den Widersprüchen in dieser DDR auch wirklich die Nase voll an vielen, vielen Stellen. Und deswegen ist den Bürgerbewegten, die im Übrigen, also etliche, die ich kenne, deren Fallhöhe war auch intellektuell sehr weit weg von vielen, vielen anderen. Also ich kenne Herrn Schollmann sehr ganz gut, weil ich habe eine Frau verheiratet, die mit ihm zusammen in Wittenberg im Stadtrat saß. Ich kenne ein paar andere sozusagen von den Bürgerbewegten, Herrn Weiß, andere. Das waren auch an vielen Stellen sehr verkopfte Menschen, die natürlich auch in der Zeit der DDR, wo man nicht zuletzt, bin selber SPD-Mitglied, ja, also am 7. Oktober wo die gewalttätige Demonstration in Ost-Berlin war, an dem Abend wurde die SDP gegründet. Unter konspirativen Umständen, die waren ja auch in sich abgekapselt an vielen Stellen immer. Und insofern hatten wir auch nicht genügend Verankerung im Volk. Das war in der Gründungsphase des neuen Forums, wo jeden Tag unendlich viele Leute neu dazukamen. Mal eine ganze Weile anders. Und das neue Forum hätte sich vielleicht in Verbindung mit den Grünen und anderen zu einer wirklich starken Partei entwickeln können. Warum das nicht passiert ist, ist eine andere Frage. Was man sagen kann, darauf kommen wir vielleicht noch auf alle Fälle, ist, dass also sozusagen der DDR, irgendwie in den Experimenten ist dann ökonomisch auch wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Und als die Entscheidung klar war, es wird die D-Mark eingeführt, da war damit klar, dass die Absatzmärkte der ostdeutschen Kombinate, der Unternehmen an vielen Stellen, dass da komplett die ökonomische Grundlage weg ist. Und mit der Überführung in ein einheitliches Rechtssystem, was wir Ostdeutschen nicht kannten, war auch klar sozusagen, wer die Vorteile hat des Wissens und was dann passiert. Die Institution, die dann dafür geschaffen wurde, ist die Treuhand. Ich will aber noch einen Satz sagen, dass das alles friedlich abging, nach 68, nach Leuten, die im Gefängnis saßen, nach Mauertoten, nach Flüchtlingen, nach einer hochbewaffneten DDR. Ne? Wir dürfen nie vergessen, wir hatten 500.000 russische Soldaten in der DDR unter Waffen stehen. Neben dem etwas über 300.000 NVA. Leuten, neben der Stasi, neben bewaffneten Einheiten, dass das Ding alles friedlich abging, das sehe ich heute noch eigentlich als ein Wunder an. Ja, und das ist, glaube ich, das Geschenk, was wir alle haben, dass das friedlich angeht. In Ländern, wo das nicht so ist, wo Bürgerkriege entstanden sind, wo die Länder komplett zerstört sind, im Nahen Osten oder an anderen Stellen in der Welt, kann man sehen, was passiert, wenn das schief geht.
Ich kann mich noch erinnern, dass damals Mielke gefragt hat, haben wir wieder 53 russische Panzer ziehen ein und so. Ich denke, dass 1989 die russische Armee aber auch gar nicht in der Lage gewesen wäre, da wirklich einzumarschieren. Die hatten ja 10 Jahre Afghanistan-Krieg hinter sich und eine ziemlich demoralisierte Armee, also spinalistischer, es gab da auch Demonstrationen von Frauen gegen Krieg in Russland, spinalistischer. Man hätte auf die russischen Soldaten zurückgreifen können. Also das ist, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, was auch die Frage angeht, warum wurde das zugelassen, dass der ganze Ostblock mehr oder weniger sich trennt. Ich würde gerne trotzdem nochmal auf die Frage kommen, also mir geht es immer unter in den ganzen Diskussionen, die ich jetzt auch so miterlebt habe, was ist denn mit dem Volk? Heißt das, alle, die gesagt haben, wir sind ein Volk, dass die letztlich, also sozusagen die, ja, erst war ja die Sache, wir sind das Volk, das und dann war ja das
ein Volk.
Genau. Na doch, und dann später, wir sind ein Volk, das war ja dann
nicht mehr auf der Straße.
Genau, das sind aber dann viele Menschen halt für die Wiedervereinigung auch auf die Straße gegangen. Hätte das, also worauf ich hinaus will, ist, wäre es nicht besser gewesen, zu der Zeit diese Bewegung auch von unten und von Seiten des neuen Forums sozusagen anders zu unterstützen und sich nicht irgendwie angewidert abzuwenden von der Masse der Arbeiter auf der Straße und zu sagen, wir wollen Wiedervereinigung, aber wir wollen die zu unseren Bedingungen. So haben wir ja im Prinzip nur westliche Gesetze angenommen oder haben es nur den Anschluss gehabt. Das würde mich nochmal interessieren.
Also ich glaube, die intellektuelle Ferne, die ist schon beschrieben worden. Ich muss sagen, dass ich unheimlich froh war, dass es diese Papiere auch schon gab, dass die auch vorgearbeitet waren. Also ich erinnere nur an das Initiativpapier zur Abgrenzung, was ja die Initiative Frieden und Menschenrechte schon 88 oder 87 herausgegeben hat, was wirklich ein absolut fundamentales Papier der DDR-Opposition war, da ging es um die innere und die auch äußere Abgrenzung deren Überwindung in Europa. Das waren Papiere, auf die konnten wir zurückgreifen, aber dass die natürlich nicht transportierbar waren, weil sie ja auch nicht publiziert werden konnten. Es gab einfach ganz logistische Probleme damit, ob das an das Volk oder an die Demonstrierenden und an die Leute auf der Straße zu bringen. Was in Leipzig sehr schnell da war, das waren dann wirklich die Aufrufe der Republikaner, das waren die schönen bunten Bildchen und Flugblätter, die praktisch die CDU, die Allianz für Deutschland dann entwarf, der schnelle Wahlkampf dann im Winter 1989, 90. Also das war was auch die Demonstrationen sehr besetzte und wo das neue Forum niemals dagegen ankommen konnte. Also wir hatten auch einfach von der Struktur und von dem, was möglich war, was wir an Materialien hatten, nicht die Chance, so zu agieren, wie das, was aus dem Westen über die geöffnete Grenze dann auch ganz schnell da war. Und das war ja vom 9. November bis zur berühmten Rede von Kohl in Dresden, war das ja ein Monat, wo schon ganz viel passiert, der jeden Montag in Leipzig mit 100.000 Menschen auf der Straße, die natürlich erreicht wurden durch sowas. Also abgesehen davon, dass es natürlich nie eine homogene Demonstrationsbewegung gab, also die war immer sehr vielfältig.
Dann ist aber für mich immer wieder die Frage, wieso konnten dann die Republikaner, wir haben die ja hier in Chemnitz auch gehabt, die haben ja auch versucht, hier sozusagen ihr Zeug zu verteilen. Wieso war das möglich, dass die da sozusagen auf fruchtbaren Boden gefallen sind? Wieso haben die diese Lösung angenommen? Also das bringt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Wir hatten sozusagen im industriellen Süden das Zentrum der revolutionären Ereignisse hier, ja, und in Berlin, aber es war schon Sachsen und Thüringen, wo die Schwerpunkte waren, ne, Plauen, Leipzig, auch Chemnitz. Wie kommt das, dass aus sozusagen so einer Selbstermächtigung, was 89 ja auch war, wenn man sich die Bilder anguckt, wie die Leute auf die Straße gegangen sind, mit welchem Mut, ja, das ist ja jetzt viel im Fernsehen gekommen. Wie kommt das, dass dann die gleichen Menschen sich die rechten Flugblätter der rechten Flugblätter bedienen und das, was da drin steht, annehmen und dann jemand hinterherrennen, wo sie die ganze Zeit gesagt haben, wir wollen frei sein und wir wollen, also was sind da die Brüche? Wo seht ihr die Brüche, dass plötzlich die Revolutionäre auf der Straße, und das ist ja auch, das sind ja auch die Hunderttausenden, das ist ja nicht nur das neue Forum, es ist ja der Druck der Straße auch gewesen, der letztlich zur Maueröffnung geführt hat, diese Massen auf der Straße. Ja. Wie kommt das? Und wo seht ihr die Brüche, wo das gekippt ist, dass man dann plötzlich eben nicht mehr versucht, was Neues aufzubauen, sondern dann jemand hinterher rennt, der blühende Landschaften verspricht?
Ich glaube, das geht besser.
Ja, es sind einfach zu viele Dinge in einem jetzt, ja. Das sind zu viele Dinge in einem. Also erstmal war die Frage, würde man unbedingt sagen, wir sind das Volk, ist in keinem Fall völkisch gemeint. Wir sehen uns sicherlich alle nah beieinander, dass wir sagen, wir wollten ein offenes, freies Land. Und uns war klar, was wir uns zustehen, gestehen wir auch anderen zu. Insofern war diese Bürgerbewegung und das, was alles dazu gehört, zutiefst offen. Deswegen geht mir das Blut hoch, wenn ich heute Leute höre, die sozusagen versuchen, das für sich zu vereinnahmen, was damals passiert ist. Das ist mitnichten so. Das war eine Bewegung, die ein offenes, freies Land wurde. Und offen sind sie sich zu bewegen. Von A nach B, von B nach C, den Westen, den Osten, überall. Was aber dann passiert ist, ist, dass einfach sehr, sehr schnell, das ist auch dann mit Überstülpen passiert. Die bundesdeutsche Rechtsordnung, die ökonomischen Prinzipien führten ganz, ganz schnell dazu, dass es einen umfassenden Entwertungsprozess von ostdeutschen Lebensläufen gab. Den gab es. Ja, aus verschiedensten Gründen. Die Kombinate sind zerkloppt worden, die Betriebe sind, wir haben in der Zeit, aber dann eben nach der Einheit, nach der Währungsunion vor allem, die Währungsunion ist wahrscheinlich auch so ein ganz, ganz wichtiges Datum, dann sind 2-3 Jahre, in denen quasi 4 bis 5 Millionen Menschen arbeitslos geworden sind. Und dann ist in dieser Zeit, da sind übrigens viele verrückte Glücksritter hierher gekommen. Und unter anderem sind auch die hergekommen, die sozusagen Anschluss gefunden haben an autoritären Denkmustern, das wissen wir heute sehr genau, die schon während der DDR-Zeit vermittelt waren und die sozusagen dann Anschluss gefunden haben. Ich kannte so eine Bewegung um den BFC Dynamo und Hooligans, die sozusagen seit Mitte der 80er Jahre auch regelmäßig schon mit Sieg Heil und anderen Dörren, vor allem im Suff umhermarschiert sind und die eigentlich das gemacht haben, weil in der DDR undenkbar war, nämlich faschistisch zu sein. Und das war für die der totale Tabubruch in die eine Richtung. Ja, und dann müssen wir uns tief darüber unterhalten, das ist aber ein ganz anderer Prozess, welche schwerwiegendsten Fehler dann nach 1991 waren. Ein Beispiel. Wir sehen um den NSU-Komplex, sehen wir sehr, sehr deutlich, dass diese Jugendclubs, die geschaffen wurden, hier im Heckert-Gebiet gab es einen davon. Ja, in Jena, Lobeda an anderen Stellen. Das war die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit. Das ist eigentlich ein Bremer, ein Thema Sozialpädagoge, wenn ich richtig bin, der sozusagen die Kinder so nehmen will, wie sie sind. Und daraus wurde ein AGAP-Projekt gemacht, im ersten Bundesjugendministerium gemeinsam, wo man den akzeptierenden Jugendansatz so falsch verstanden hat, dass man die einfach machen lassen hat. Die sind erstklassig ausgestattet in den Jugendclubs und Böhner, Mundlos und alle, die wir heute sehen, sozusagen sind jahrelang durch diese Clubs getobt und haben den Aufbau einer Nazi-Szene im Prinzip eigentlich mit Staatsgeld betrieben. bis dann der Verfassungsschutz und wir alle Sachen, die wir bis heute diskutieren, was dann eigentlich wirklich passiert ist. Aber wir haben sozusagen eine Brut gezüchtet selber, unter so einer Decke, mit falsch verstandenen Konzepten. Das AGAG-Projekt in den 90er Jahren war eins davon. Die Fachleute haben 1991 bei der Bundestagsanhörung, Herr Heidmeier war da für die Forschung, ich war für den DGB da geladen, also wir haben dem dezidiert gesagt, macht nicht das, was ihr da macht. Und sie haben genau das gemacht. Sie haben die jahrelang machen lassen, und zwar von ganz oben, von der Küste bis, wie gesagt, bis in den Süden. Und dort rum hat sich so eine Art Jugendarbeit entwickelt, so eine Art Eventkultur, wo die ganzen, das war die Zeit der Glatzen, das war die Zeit der Baseballspieler. Und insbesondere in Sachsen, wenn man ganz schlimm, hat man die eben über fast ein Jahrzehnt machen lassen. In Thüringen ähnlich. Man hat sie über ein Jahrzehnt machen lassen. Und da muss man sich nicht wundern, wenn eine subkulturelle Szene entsteht. Inzwischen sind es ja die Kinder derjenigen, die heute hier unterwegs sind, auf den Straßen. Und das ist dann genau das Grundumfeld, was wir hier letztes Jahr vor dem schon gesehen haben.
Du hattest auch schon angesprochen, dass die Umbrüche, die da passiert sind, auch gerade nach der Währungsunion und mit der Einheit und die Betriebe, die dicht gemacht wurden und so weiter. Und es sind ja auch damals, dann 1991, wieder viele Menschen auf die Straße gegangen und haben wieder demonstriert. So eine Neuauflage der Montagsdemos hat da stattgefunden. Wir hatten uns vorhin gerade im Vorfeld mal kurz darüber unterhalten, die dann auch ziemlich schnell abgebrochen waren. Auf der einen Seite, weil es diesen Mord an Rohwetter gab, der damals, wo Leute dann gesagt haben, also wenn das zu Toten führt, können wir nicht mitmachen. Aber auf der anderen Seite wurde damals auch eine ganz üble, und das erinnert mich eben auch an heutige Zeiten, eine ganz üble rassistische Kampagne gefahren damals. Diese Das Boot ist voll Kampagne. Also wir hatten auf der einen Seite die westlichen Importe von Neonazis, die hier auf den fruchtbaren Boden gefallen sind, und gleichzeitig aber auch so ein staatlicher Rassismus, ne? Mit dieser Das Boot ist voll Kampagne, wenn man sich so die Nachrichten anguckt, das hat auch eingeschlagen damals. Und wir hatten dann Rostock, wir haben Mölln, wir haben Solingen, wir haben Hoyerswerda erlebt, und zu der Zeit, diese Zeit der Baseballschläger. Ja. Heute erleben wir das ja wieder ähnlich, dass rassistische Kampagnen auch wie heißt der Innenminister?
Seehofer,
ne, der sagt, Migration ist die Mutter aller Probleme. Wo in der Presse, also eine übelste Kampagne, in den Medien eine übelste Kampagne auch gegen Muslime geschürt wurde. Seit Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, haben wir ja auch eine total extreme Zunahme von rassistischen Überfällen und rassistischen Angriffen. Deshalb wollte ich dich nochmal fragen, Mesem, wie das für dich war, welche Herausforderungen du für deine Arbeit hier in Chemnitz hattest, welche Schwierigkeiten es gab, hier überhaupt was aufzubauen, und wie du die Entwicklung erlebt hast, auch seit deiner Zeit hier im Vergleich zu, wie sich das verschärft hat.
Ja, das ist nicht so einfach, weil die Zeit war nicht immer gleich. Also Anfang 2000 war ein bisschen was anderes. Okay. Also war die Zeit ist immer anders. Wir haben erlebt, Anfang 2000, das ist total anders. Wir haben immer irgendwie Verwarnung und so ist, nicht rausgehen, nicht anders und so ist, aber ich habe selbst, Gott sei Dank, ist es nicht erlebt. Aber war schon. Die letzte Zeit ist es total anders. Damals, was Sie haben erzählt jetzt, es gibt es eine bestimmte Gruppe, die üben diese rassistische und gewalttätige und so ist. Jetzt seit zwei Jahren, seit der Vorfall von Chemnitz, ist es total anders. Die rassistische Äußerung und so weiter, das kam von ganz normaler Bevölkerung. Ist nicht mehr von den Glatzen oder irgendwie Postballschläge. Jetzt kommt von ganz normalen Bevölkerung. Und das ist meistens es gegen schwache Frauen, wenn jemand anderer alleine oder so ist, weil es ist Männer oder fordert das immer von den Frauen, von anderen Jugendlichen und so weiter, wie sie sind beleidigt und so weiter. Wir haben immer Empfehlungen, eine Anzeige zu stellen und so weiter. Aber sie sind von anderer Kultur, das kennen sie das nicht. Weil sie haben dort erlebt, es passiert nicht. Es wird auch nicht. Deshalb, sie machen das nicht. Sie sagen, ich mache das nur Stress für mich selber. Wir haben auch gesagt, wir können auch immer sammeln. Sie können mal das uns geben und dann geben wir auch weiter. Aber nur in den schweren Fällen, die machen das. Ansonsten, das ist Alltag mit ganz normalen Verkehrs, entweder Bus oder Bahn oder in Straße oder so, hau ab und dann, das ist ganz normal. Jetzt ist es nicht mehr unter die rassistische oder so. Es hau ab, die wollen, dass es jeden da.
Wir hatten ja schon mal so eine Zeit, gerade nach der Zeit 1993, also in den Anfang der 90er Jahre war das, wo es diese rassistischen Überfälle gab, wo es eine Zunahme von Rassismus gab. Und damals hatte sich dann auch eine, schon eine Bewegung auch entwickelt, ja, die Lichterkettenbewegung, die sich vielleicht erinnert. Da waren viele Menschen auf der Straße und haben auch gegen Rassismus demonstriert und gegen Nazis. Und es war praktisch damals so, dass es eigentlich dann mittlerweile uncool war, weil so viele Menschen dagegen waren, dass man rassistische Äußerungen macht. Heute ist es ja eher andersrum, ne, dass es uncool ist, wenn man was gegen Rassismus macht, weil man hat so das Gefühl, dass man da alleine ist und dass man da alleine steht. Wir haben ja jetzt sehr häufig die ganzen Diskussionen, wie man damit umgehen soll, was man tun kann, um sozusagen die Entwicklung, die in den letzten 30 Jahren dazu geführt hat. Und wir hatten über die ganzen Brüche gesprochen und da darf man natürlich auch nicht vergessen, die Hartz-IV-Gesetze, die natürlich hier in Ostdeutschland nochmal besonders stark reingeschlagen haben, muss man sagen, wo eh schon eine große Arbeitslosigkeit herrschte nach der ganzen Deindustrialisierung, dass die Hartz-IV-Gesetze viele Menschen praktisch das zweite Mal ihre Existenz beraubt haben. Wir haben heute sozusagen die Diskussion, wie kann man denn die Probleme lösen? Spricht man, muss man das soziale Frage klären? Wie kann man damit umgehen? Muss man den Rassismus ansprechen oder muss man sich nur auf die sozialen Fragen konzentrieren? Das würde mich jetzt interessieren und ich würde dazu aber gerne auch das Publikum mit einladen. Wenn jemand in die Diskussion mit eingreifen möchte, dann könnt ihr gerne mit nach vorn kommen und versuchen, mit uns gemeinsam auch diese Frage zu diskutieren, warum eigentlich gerade hier im industriellen, revolutionären Süden so eine brachiale, rassistische Bewegung losgetreten wurde, wie Pegida zum Beispiel, und welche Lösung wir eigentlich vorschlagen oder brauchen. Also wenn jemand was sagen möchte, kommt gerne vor und diskutiert mit uns weiter. Also ich würde dann nochmal die Frage an Ralf geben. Was denkst du, warum sind zum Beispiel auch 25% ungefähr Gewerkschafter, die rechts wählen. Wie kommt das?
Also wir wissen sehr genau, zieht sich durch die Forschung seit vielen, vielen Jahren, dass Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter durchaus auch ansprechbar für autoritäre Denkmodelle sind. Und ich sage mal nicht, ich sage das jetzt mal, man kann jetzt so sagen, kritisch stellen, die Arbeiterbewegung ist auch eine patriarchale. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Das zieht sich durch alle Ströme. Im Moment ist es so, dass die Gewerkschaftsmitglieder, das soll es aber nicht beruhigen, nicht jetzt überdimensional AfD gewählt haben, aber wir haben den Männer- und Frauenunterschied. Wir haben exorbitant viel mehr Männer, die AfD wählen, von den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Da ist der Gap noch größer als in der Normalbevölkerung. Und ich habe jetzt zwei Theorien dazu, also jetzt sozusagen, ich will mal erinnern an die Hypothese, also Professor Michael Bär, der war eine Weile hier, arbeitet jetzt in Thüringen, im Ministerium, war eine Weile hier an der TU Köln, das meine ich, der hat in der Theorie Hypotheken der Ostdeutschen Überlebensgesellschaft, der beschreibt sozusagen, wie in der Zeit alle versuchen, irgendwie ihr Leben neu zu ordnen, sehr viele Unternehmer werden, die im normalen Leben nie Unternehmer geworden wären, sondern sozusagen die einfach arbeitslos waren. Und die gerackt haben bis zum Geht nicht mehr, selber auch auf der in Anführungsstrichen normalen Arbeitnehmerseite. Und da finden wir sowas wie eine Veränderungsmüdigkeit. Und das passt total zu diesem Sachsen-Report beispielsweise hier, Sachsen-Monitor. Also die persönliche wirtschaftliche Lage schätzen die allermeisten durchaus positiv ein, aber sie haben eine Zukunftssorge. Und auch wir erzählen ihnen digitale Prozesse, Globalisierung, wir sprechen ständig von Veränderungen und von Veränderungsdruck. Und wir haben einen großen Teil der Bevölkerung, die einfach veränderungsmüde sind. Und den kannst du hier, das tut mir ja mit Schmerzen weh, der eine oder andere kennt mich sozusagen auch mit meinen privaten Beziehungen zu Migranten, die hier leben, für die war das einfach zu viel. Und die sagen dir ja regelmäßig wieder, wir wollen nicht, dass es hier so aussieht wie in Berlin, in Köln oder Hamburg. Und wenn man so dann näher mit ihnen redet, dann den Türken, den sie kennen, vom Essen oder den Italiener, den finden sie total gut. Aber generell wollen sie nicht, dass es so wird wie dort. Und deswegen sind sie, diese Ausländerfeindlichkeit zieht sich durch die letzten 30 Jahre. Ja, dann wollen wir sie nicht vormachen. So, das ist eine der großen Theorien. Und die Nummer zwei ist, da kratzt man völlig an den Mythos hier in Sachsen. Also der Biedenkopf hat es ja geschafft, den Sachsen so eine Art Neugründungsmythos einzupflanzen. Und das war ein Barocker. Das war ein Obrigkeitshöriger und das war einer, der sehr, sehr angeschlossen hat an dem, was wir unter DDR viel gelebt haben. Weil man uns nur nicht vor, die Bürgerbewegten waren eine ganz, ganz im Promillebereich der Bevölkerung. Die absolute Masse war opportunistisch. Und also es fängt schon an, ich würde das noch nicht unterschreiben, der Süden, der besonders ja, revolutionär war. Wir haben in Leipzig, weil auch schon zu DDR-Verhältnissen etwas weltoffener war als andere Teile von Sachsen insbesondere, haben wir eine Bewegung, sozusagen, die dann in diese wirklichen Massendemonstrationen mit Hunderttausenden ging, aber da war es auch schon ungefährlich. Ich kenne sie ja von dem Bild, das habe ich sehr, sehr oft gesehen, mit dem Unterwissen des Transparenz, weil so, genauso habe ich die DDR oft erlebt in verschiedenen Auseinandersetzungen, völlig brutal. Und da waren es wenige Menschen, auch da waren es am Anfang 500, 600, dann vielleicht 2000. Als in Ostberlin am 4. November 750.000 auf die Straße gingen, da war es nicht mehr gefährlich, sondern da war es eine wirkliche Auseinandersetzung. Insofern Veränderungsmüdigkeit und dann die zweite Sache ist eben die, habe ich vielleicht ein bisschen verzettelt, ist, ich glaube, dass hier etliche Leute gerade von der CDU immer mit so einer Attitüde der Revolution oder sonst was kam, die auch in sich ein bisschen falsch war. Die hat uns nämlich das Denken wieder abgenommen. Das hat uns wieder das Denken abgenommen. Und deswegen zum Beispiel dieser Widerspruch, dass die Bürgerbewegung eigentlich weltoffen war. Und jetzt aber viele hier total abschottend umherlaufen. Und eigentlich wissen sie, dass so wie unsere Wirtschaft funktioniert, das geht nicht. Ne? Also wir verkaufen 90% unserer Produkte, die wir hier in Chemnitz produzieren, verkaufen wir weltweit. Wir können nicht uns abschotten. Wenn wir uns abschotten, dann haben wir ökonomisch so ein bisschen ähnlich wie DDR. Da geht hier das Licht aus. Ja? Unsere Volkswagen werden woanders verkauft. Das geht überhaupt nicht. Und das wissen die Leute eigentlich auch. Aber sie wollen sich nicht belasten. Und wenn dann noch ein anderer Kulturkreis hinzukommt, deswegen diese starke antimuslimische Stimmung jetzt insgesamt, dann geht bei vielen Leuten Licht aus. Und dann müsste man tiefer auch nochmal gucken, was das mit unserer DDR zu tun hat, mit der Entwertung von einen oder den anderen werden.
Ist das ein anderer Kulturkreis?
Ja, natürlich. Nein, ich sage ja. Das ist eine, ich denke, die Migration selbst auch schuld. Die Migranten auch selbst schuld. Erstmal diese Integrationbegriffe. Es ist nicht seit der Ausländer in Deutschland lebt. Diese Integrationsbegriffe ist die letzten 10 Jahre, ist es sehr nachzukommen und so ist. Vorher waren die türkische oder so, sie dürfen hier kommen als Arbeiter, sie Sie dürfen ihren Verein bauen. Sie brauchen gar nicht die Kultur lernen, die Sprache, die brauchen gar nicht. Sie brauchen nur hier arbeiten sie und können sie auch bieten Hinterhof und das war's. Und dann nach langer Zeit haben sie auch gefunden, das ist nicht der richtige Weg. Die Leute sollten erstmal Deutsch lernen, integrieren und so. Und das finde ich die letzten 10 Jahre, es ist richtig, und dann sage ich seit 2007. Ich bin Anfang 2000 hier und da war niemand, hat uns gezwungen oder um eine Deutsch zu lernen oder so, oder haben wir diese Möglichkeit. Wir hatten gar nicht. Ich bin als Flüchtlinge hergekommen, aber damals waren nur Spätaussiedler oder jüdische Migranten, sie bekamen einen Deutschkurs. Wir nicht. Das eine. Das zweite, hatte ich die Möglichkeit, wann bin ich hier, als anerkannt, als Diplom-Ingenieur, da hatte ich vielleicht in einer Fabrik gearbeitet und so. Damals, unser Abschluss wird niemals anerkannt. Wir haben die Möglichkeit, entweder eine Dönerimbiss eine öffnen oder dann später eine Internetcafé oder eine Gemüsestand und das war's. Das gibt es keine Möglichkeit in unserer Kultur, weil wir sind auch in der Kultur, wir kennen auch die Selbstständigkeit. Wir machen immer selbstständig. Was kann er machen? Dann ist es irgendwie auf eine grüne Wiese Autos verkaufen, so ein Export oder so. Das ist so. Es ist der Markt für uns war nicht offen. Ich habe Jahre hier nie einen Arzt in dem Kindesklinikum gesehen. Jetzt gibt es, weil der Bedarf ist da, weil die Klinikum Kindes ist deswegen. Es gibt es nicht andere Ärzte. Es gibt, wäre es ein deutscher Arzt hier, so finde ich, dann hätte sie keine ausländische genommen. Hier in den Betrieben zum Beispiel eine Eifrisch oder Sachsenkurs oder so, Jahre nie eine Ausländer. Jetzt gibt es, weil sie das tatsächlich brauchen. Die Betriebe selbst, sie wissen das, sie brauchen. Sie brauchen ganz normale Arbeiter, genauso wie wir brauchen auch Ingenieure und so weiter. Es ist Bäcker, Fleischerei, anders. Sie brauchen das. Und da ist es kaum diese Bewegung. Das kommt. Meine Gedanken immer, Integration fängt nicht bei uns. Integration fängt vom Kindergarten, vom Hort, von Schulzeit und so weiter. Wenn wir sind alt hergekommen, ist es auch schwer, die deutsche Sprache zu lernen, Arbeit zu finden und so ist. Und jetzt kommt die andere Zeit. Damals immer Flüchtlinge, junge Männer. Jetzt ist Familie. Jetzt kann man auch von den ganz normalen Kindern 1 Jahr, 2 Jahre als Flüchtling. Und das ist total anders, was viele Leute wollten, das nicht. Diese Kinder, ich habe schon erlebt, die Kinder von meinen Freunden und so, sie sind hergeboren oder hergewachsen. Sie kann kaum andere Sprache zu reden, also besonders ihre Muttersprache oder so. Wer kann ein bisschen unterhalten, mehr das nicht. Sie haben die Kultur, die deutsche Kultur, mehr als 80% innen drinnen. Und denke ich, in ein paar Jahren, sie haben nicht anders. Sie wissen das, also meine Vorfahren oder Vater irgendwo her, anders kommt, aber sie nehmen auch die Kultur mit. Andere Kultur als für uns, ja, vielleicht, und die Kinder nicht.
Also für mich ist schon wirklich eines der Hauptprobleme diese Affinität für Autoritarismus in unseren ostdeutschen in Ostdeutschland. Wir haben praktisch ja 50 Jahre Diktatur. Man spricht immer von 40 Jahren SED-Diktatur, wir haben aber 50 Jahre eine Bevölkerung, die unter 50 Jahren Diktatur gelebt hat. Und diese Ausrichtung an zentralen und autoritären Strukturen, die haben wir auch nach 90 nicht unbedingt aufgefangen. Ich bin der Meinung, wir haben eine ganze Generation in der politischen Bildung vernachlässigt. Das sind die 89 vielleicht 25 waren und praktisch nicht mehr die Schulbildung erlebt haben, also auch nicht mehr diese neuen reformierten Schulbildungslehrpläne durchlaufen haben, wo demokratische Bildung, politische Bildung integriert war, sondern die stürzten hinein in ein Arbeitsleben, was vollkommen neue Bildungsanforderungen an sie stellte. Sie wurden arbeitslos, sie hatten vielleicht eine Lehre, die Betriebe gingen pleite. Also sie waren mit sehr viel Zeit wirklich sich um ihre Berufsbiografie kümmern müssen und sind aber von diesen politisch-bildnerischen Angeboten nicht erfasst worden. Das ist meiner Ansicht nach ein Riesenproblem, weil der Junge, die Enkel, fragen natürlich die Großeltern und nicht die Eltern, wie ist es gewesen in der DDR. Und das, was ich da jetzt an biografischen Sachen widerspiegelt in den Erzählungen, ist natürlich nicht unbedingt ein rosiges Bild von dem, was 89 und danach bedeuten.
Ich würde gerne auch ins Publikum abgeben wollen, wenn jemand Fragen hat. Ihr dürft euch gerne vorne mit hinsetzen, aber ihr dürft natürlich auch, wenn es nicht möchte, aus dem Publikum sprechen. Gibt es Fragen, gibt es Einwände, Diskussionen?
So, ich wohne hier in Chemnitz seit 92, aber vorher, ich kenne Gabi seit 1990. Am Donnerstag vor der Volkskammerwahl habe ich Gabi getroffen bei einer Veranstaltung hier in Chemnitz und sie war ziemlich sauer über uns, weil wir ihre Veranstaltung gesprengt haben. Unter anderem haben wir gesehen, wo ich war auf Reise durch die DDR damals. Eine Sache, die wir beobachtet haben, war die Zunahme von der Anwendung von der D-Mark. Ich kann erinnern, ich war im Bahnhof. Wir haben gegessen in der Metro, da wo jetzt die Burger King ist. Wir haben da gegessen und davor gab es einen Stand, die Obst und Gemüse verkauft hat. Äpfel, Bananen, alles, es war voll, aber die Preise waren in D-Mark. Und wir wussten schließlich, wir hatten eine Reise, wir haben mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Städten hier in Sachsen gesprochen und es war uns klar, Ostmark ist vorbei. D-Mark würde kommen, egal. Das ist, wenn man Obst und Gemüse nur mit D-Mark kaufen könnte. Ich meine, es war gestapelt. Es war mehr, als ich in einem Markt in London gesehen hätte. Ich wohnte in London damals. Ich hatte aber die Wende ein bisschen eher. Ich war von Anfang an, zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir, war in Leipzig bei einem Kongress als die große Demo, der Kern-Demo. Es gab einen Weltkongress von Biologiestudentinnen und Studenten. Und sie war dabei. Ich kann nicht erinnern, wer der große Redner. Es gab am Abend sollte eine große Veranstaltung bei diesem Kongress geben, wo der Kultusminister oder wie auch immer, es war nicht mal der Honecker, es war jemand anders, soll eine Rede halten. 1500 Studenten aus der ganzen Welt und kein einziger ist bei dieser Veranstaltung der Uni erschienen. Die waren auf dem Augustusplatz bei der Demo, weil sie wussten, dass die Weltgeschichte passiert. Und sie war da und danach sie ist zurückgekommen nach der Demo und wir wussten, dass vieles los hier war. Ich bin dann am Ende November in Ostberlin gewesen bei einem Treffen der Vereinigten Linken, die haben sich gegründet da in Berlin und ich war als Beobachter da, als linker Beobachter aus London. Wir hatten eine Einladung bekommen. Und ich wollte eine kleine Bemerkung zu den Bürgerbewegten, die da waren. Ich meine, sie waren ziemlich links, es war die linksradikale Flügel, könnte man sagen, der Bewegung. Aber eine Sache ist mir ganz klar geworden, während ich verschiedene Reden, ich habe viele interessante Leute da kennengelernt. Aber eine Sache war mir klar, was wir bemerkt haben, ist die Distanz zwischen den Intellektuellen, zwischen den Bürgerbewegten und die Masse der Bevölkerung. Es gab Rede nach Rede, wo die Leute über die blöden Leute, die im Westen zurück aus dem Westen mit all die Typen haben. Meine es gab da eine Klassenkluft zwischen dem linksten Flügel der Bewegung und die Masse der Leute auf der Straße. Das war uns auch war eine der größten Sachen. Ich meine, wir haben sehr interessante Leute, die in Gewerkschaft, die versucht haben, Gewerkschaften und so weiter. Die Renate Hürtchen war hier vor einigen Wochen, da habe ich sie kennengelernt. Und die waren sehr, sehr klar, sehr engagiert mit den Arbeitern dabei. Und wir haben diese Sache mit denen diskutiert und es hat mich gestört, muss ich sagen. Als jemand, der in den linken Bewegungen, Gewerkschaften und so weiter in England war, Linke muss bei den Arbeitern sein. Und das war mein Gefühl, die Distanz zwischen dem linksten Flügel der Progressbewegung und den Arbeitern, die Leute, einfachen Leuten auf der Straße, hat mich sehr, sehr getroffen, würde ich sagen. Ich habe gesagt, ich war nicht überrascht dann nach der Rundreise vor der Wahl. Ich war im Haus der Demokratie in Berlin dann, als die Wahlergebnis rauskam. Und ich war nicht überrascht, aber die Leute waren sehr, sehr, es war ziemlich deprimiert, muss ich sagen, war mein Gefühl über das Ergebnis. Und ich muss aber sagen, ich war nicht so überrascht. Ich war traurig darüber, natürlich, ich hätte stärker gehofft, dass Leute aus dem linken Lager, könnte man sagen, oder Bürgerrechtsbewegung einen stärkeren Einfluss dann in die Volkskammer haben könnten. Aber ich muss auch sagen, dass das ist etwas, das die Linke vermeiden muss. Alle Leute, die links denken, ich meine nicht die Linke als Partei, diese Distanz muss man vermeiden. Man muss mit dem Volk, mit dem Aktiven mindestens dabei sein. Und das ist die Lehre, die ich aus 89, ich habe versucht, immer seitdem ich hier bin, habe ich mich engagiert. Und es war immer mein Engagement. Ich war bei dem Montags gegen Hartz IV-Demos dabei und so weiter. Und man muss mit dem Volk sein. Und das ist die Lehre, die ich aus 89 nehme. Und das sollen wir auch für die Zukunft.
Also das berührt mich sehr, weil es genau der Dissens auch immer war zwischen Berlin und Leipzig zum Beispiel. Also wir hatten in der Opposition da sehr viele Diskussionen, inwiefern Aktionismus gehört dazu. Ja, und da war Leipzig und Berlin komplett verschiedene Ansichten. Also wir haben jetzt in Leipzig mit einer kleinen Zahl verhältnismäßig von oppositionellen Gruppen im Gegensatz zu Berlin sehr viele Aktionen auf der Straße angestrengt, schon 88, 89, dann das ganze Jahr hindurch, jeden Monat aufgerufen zu Demonstrationen und zu anderen Aktionen. Und das wurde uns immer vorgeworfen. Wir haben das aber eben als die einzige Möglichkeit gesehen, die Leute wirklich aus ihrer Passivität herauszuholen und auf die Straße zu bringen. Ich glaube, dass das Konzept schon aufgegangen ist. Also da gibt es auch immer noch die Frage von Herrn Pollack zum Beispiel, ob die oppositionellen Gruppen wirklich so eine Wirkung hatten. Ich glaube, in Leipzig hatten sie die wirklich. Aber es ist natürlich die Frage, wie wurde man oder wie konnte man dann wirklich die Arbeit auch so nahe an denen, mit denen machen, die auf der Straße waren. Und das hat in Leipzig dann auch nicht mehr funktioniert.
Also ich will jetzt nochmal direkt darauf, also als ich war für den zentralen Punktstelle Runden Jugend zwei Tage bei der Gründungsveranstaltung der PDS als Beobachter in diesem Zentralkomiteesgebäude. Und die Diskussion, also sozusagen, da ist für mich das Grunddilemma, was passiert ist dann in der Wendezeit. Also alle, die sich aus bürgerbewegten Kreisen einfach eher dann doch links verstanden haben oder die alternativen Modelle gedacht haben, die sozusagen sind in den Grundkonflikt geraten. Also für mich war das auch nicht deswegen die Heimat, weil die nahtlose Fortsetzung der SED hatte. Für mich. wir hatten es, wie gesagt, ich habe vorhin versucht zu sagen, über in meinem Alter schon als ganz junger Mann über Jahrzehnte dehnenden Auseinandersetzung gefunden. So, und das heißt, da konnte man nicht sofort, sondern es hat lange Jahre gedauert, um sich da wieder anzunähern an bestimmte Figuren. Das war die Frage der Sicherung der SED hin zur PDS von Vermögen, von Hinterziehen. Damit war ich sehr stark beschäftigt. Ich saß im Untersuchungsausschuss, der sich mit dem FDJ-Vermögen beschäftigt hat und wie das dann alles sozusagen wegging in der Frage Seilschaften. Da gibt es ja jetzt ein paar Teile, Treuhand, da kann man sehen, da sind wirklich Milliarden beiseite geschafft worden in der Zeit. Und das hat die Bewegung vergiftet. Die SPD war eine Partei wirklich von Pfarrershaushalten, ein paar Intellektuellen, auch elitär, auch nicht nah. Und ich kapiere das mal an einer Geschichte hier für Sachsen. Als ich als ganz junger Mensch hier nach Sachsen kam, 91, war einer meiner ersten Jobs für meinen Landesvorsitzenden, durch Betriebe zu gehen und dafür zu werben, sich zu beteiligen an der Selbstverwaltung der Krankenkasse. Und da haben wir das Modell erklärt, dann Westdeutsch, und die wollten sozusagen, wir wollten Leute gewinnen aus der Arbeitnehmerschaft, die sich selbst an der Krankenkassenverwaltung beteiligen. Die haben uns da fast rausgeprügelt. Ich mit einer Berliner Schnodderschnauze, mich haben sie nicht angegriffen, weil sie permanent dachten, ich komme aus dem Westen. Ja, das war die Zeit, wo die Masse der Leute, jedem Westdeutschen, alles von den Lippen abgelesen hat, gesagt hat, ja, der muss wissen, wie es lang geht. Ja? Aber sozusagen die Leute, auch hier Gewerkschafter, die vorher in der Wendezeit aktiv waren, BGLer, neue Gewerkschafter, so wie ich auch in Gewerkschaften gekommen bin, aus der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung, sozusagen die eigentlich gegen den FDGD gearbeitet haben. Ja? Also mein erster Hauptjob war die Auflösung des FDGD. Da bin ich nach einem Jahr sozusagen hauptamtlich geworden, nämlich mit der Auflösung dieses Apparates. 25.000 Beschäftigte und so weiter und so fort, mit all den Problemen, die da dran liegen. Ja? Also, und ich will aber damit die Distanz beschreiben. Die normalen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer wollten von dem ganzen Zeug nichts hören und die haben das alles als rotes Zeug bezeichnet. Ja? Und dann haben wir gesagt, wir reden über eure Krankenversicherung. Das gibt eine Selbstverwaltung. Ja, die haben ja nicht verstanden, was eine Selbstverwaltung ist. Ja? Die haben gesagt, wir wollen wieder irgendein rotes Märchen erzählen. Und das ist natürlich, dieser Mythos ist in Sachsen auch aufgrund, ist immer gepflegt worden. Also erinnert euch, rote Sockenkampagne, jeder, der irgendwie was erzählt hat, wurde sofort in so eine bestimmte Ecke gestellt. Und das ist das, was es ausgemacht hat. Und deswegen kam es von Anfang an zu einer totalen Distanz von vielen. Deswegen gab es so Massenaustritt aus den Gewerkschaften, wo wir immer gesagt haben, ja, versteht euch, die Gewerkschaften, was wir jetzt sind, das hat nichts mit Transmissionsriemen der Partei zu tun. Das ist eine völlig andere Veranstaltung. Da gibt es antagonistische Widersprüche. Der andere mag ein netter Arbeitgeber sein, aber der hat grundsätzlich ein anderes Interesse als du. Ja. Und da kann man auch sagen, sehr bitter. Also ich hatte schon mindestens 9 Jahre Marxismus, Leninismus hinter mir, wie fast alle DDR-Bürger, aber verstanden haben wir davon ziemlich wenig. Weil das natürlich für uns während der DDR-Zeit einfach ein Runterbeten war von irgendwas, sozusagen im Normalfall. Und nicht in dem Verstehen von Widerspruchsprozessen im Kapitalismus. Ja. Also es ist auch so ein Punkt, weswegen viele überhaupt nicht zueinander gefunden haben. Dann, das ist wirklich eine breitere Bewegung. Also innerhalb der große Problem, SED-Nachfolge, wie ist sie transferiert worden? Und die andere Seite der Medaille, dass die alternativ gedacht haben, sozusagen, die sind auch nicht angenommen von der Arbeitnehmerschaft worden, sondern die sind eher bekämpft worden.
Ja, also ich denke, das ist natürlich auch sehr schwer, da muss man auch sagen, weil die DDR du hast es ja schon gesagt, mit dem Transmissionsriemen, ne, der FDGB. Ja. Es gab ja überhaupt keine Vorstellung, was eine Gewerkschaft eigentlich leistet, wofür die eigentlich da ist. Ne? Weil ich weiß, dass das hauptsächlich bei den meisten Leuten darum ging, einen Urlaubsplatz zu bekommen. Für, ne? Und da finde ich, da ist natürlich viel Lerneffekt oder viel Lern, hätte viel Lernen stattfinden müssen, aber das geht mit Defiziten. Aber das, ich denke trotzdem, und ich will da noch mal ein bisschen drauf rumreiten, ich meine, hätte, könnte, würde und so ist natürlich nicht das Beste, was man diskutieren kann. Aber die Frage ist ja nach wie vor, was muss man tun, damit, wir haben ja heute nach wie vor den Unterschied zwischen Ost- und Westlöhnen, wir haben, die Renten sind noch nicht angepasst. Wir haben eine längere Arbeitszeit im Osten und wir haben gerade erst 10 Jahre Aufschwung. Ja?
der Aufschwung da geht langsam ein bisschen zurück. Wieso kommt der Aufschwung nicht an? Warum sind die Löhne hier im Osten immer noch niedriger? Und ich denke, das hängt eben auch damit zusammen, dass die Anfälligkeit der Rassismus, der hier auch teilweise reingetragen wird, letztlich auch mit ein Grund dafür ist, dass diese Verhältnisse halt auch noch so sind, na, dass man sich eben spalten lässt und dass es zusätzlich noch die Spaltung zwischen Ost und West gibt. Also dieses Gefühl, auch verraten worden zu sein, muss ich jetzt mal so sagen. Wir haben ja die Geschichte mit der 35-Stunden-Woche gehabt. Wir haben die Demos gegen Hartz IV gehabt, die hauptsächlich im Osten waren und wo es keine Unterstützung auch von westdeutschen Gewerkschaften gab. Die ganzen Montagsdemos gegen die Agenda 2010, wo der Herr Sommer damals gesagt hat, der DGB-Chef, wenn wir uns mit unserer ganzen Kraft da reingelegt hätten und unsere ganze Mobilisierungsfähigkeit reingelegt hätten, dann hätten wir heute eine andere Republik. Und wir haben auch die Frage von Migration und staatlicher Rassismus, das muss man einfach immer wieder im Kopf haben, dass auch die Frage mit Muslimen seit dem Krieg gegen den Terror immer wieder ganz bewusst geschürt wurde. Und da die Frage halt für uns heute ja auch wichtig ist, wie können wir uns denn dagegen wehren, was können wir denn tun, um diese Pay Gaps im Allgemeinen zu überwinden und auch um den Rechten was entgegenzusetzen. Und ich denke, da reicht es halt eben nicht aus, bloß ein paar soziale Probleme anzusprechen, nur die sozialen Fragen zu klären, sondern man muss eben das auch verbinden mit dem Kampf gegen Rassismus. Und also Anfang der 90er Jahre, als die russischen Spätaussiedler hier gekommen sind, das war ja auch eine politische Entscheidung, die aufzunehmen. Ja? Man sagt auf der einen Seite, das Boot ist voll, und meint damit aber eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und es ist nicht, also ich sage, Migration ist auch immer eine politische Frage. Und da ist es für mich auch wichtig, dass wir da auch nochmal drüber reden, wie wir das heute auch überwinden können. Diese Ausgrenzung von ganzen Gruppen von Menschen und wie wir es schaffen, dass es eben nicht Ost gegen West, sondern der Ende hat es schon gut angesprochen, dass es auch eine Klassenfrage ist, von unten gegen oben und nicht Ost gegen West und Ausländer gegen Inländer oder so. Also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie ihr euch das vorstellt, wie heute soziale Kämpfe für Demokratie aussehen können. Gerne auch.
Also, ich glaube, auf diese Situation, die jetzt hier schon diskutiert wurde, hat bestimmt keiner eine fertige Antwort und jedem wird vielleicht auch irgendwie einen anderen Gedanken dann noch mit umtreiben. Aber was eben hier schon so gesagt wurde, ja, einerseits glaube ich auch Obrigkeitsdenken, was in vielen der Menschen drinsteckt, das könnte schon ein Punkt sein. Allerdings komme ich nicht umhin, diese Entwicklungen, die sich jetzt hier bei uns so vollziehen, auch mal in einen europäischen Kontext zu stellen. Und wenn ich mir Europa anschaue und man kann über Europa noch weit hinausgehen, sieht man ja ähnliche Entwicklungen, ne? Dass also linke und sozialdemokratische Parteien und Bewegungen an Zuspruch in den Gesellschaften da verlieren, stellt man überall fest und extrem rechte Parteien Führerschaft oder Regierungen übernehmen. Ne? Das ist also kein Phänomen, was nur etwa auf Deutschland oder gar Ostdeutschland zutrifft, sondern eben weit darüber hinaus. Und wenn ich mir dann die Frage stelle, warum das so ist, also dann wird es ja nochmal ein Stück weit komplexer und interessanter. Und ich komme persönlich also nicht umhin, das also mit einer Analyse der Gesellschaft, in der wir leben, oder in Europa und weltweit, verknüpften. Und wenn ich, also ich lese zum wiederholten Male jetzt von Daniela Dahn das Buch Wehe dem Sieger, kein Westen ohne Osten. Und da analysiert sie sehr genau also die Entwicklungen nach der politischen Wende und natürlich auch das Wirtschaftssystem, was wir haben. Und sie sagt dann eben auch einen entscheidenden Satz, der da lautet, letztlich wird die Demokratie zum Hemmschuh für diesen Kapitalismus. Und das finde ich persönlich jetzt wieder. Also der Rückbau des Sozialstaates und vieler demokratischer Strukturen, der findet statt. Und das geht an den Menschen nicht spurlos vorbei. Und für mich gehört schon auch die soziale Frage dazu. Also da kann man jetzt seitenweise Beispiele aufführen, aber wenn ich das Beispiel der Bildung nehme, das ist für mich so prekär, also wenn ich da in die Schulen schaue, was da los ist, der Lehrermangel und was kann man den Schülern dann, sicher kann man Bildung vermitteln, aber wie ist es mit der Herzensbildung, was kommt da für junge Menschen aus den Schulen, sind die auch emotional und empathisch, wenn ich es jetzt bezogen auf die Flüchtlinge sehe, also das ist so ein Punkt, der mich da umtreibt. Und im Übrigen glaube ich auch, man hat schon einiges ablesen können vor Pegida und AfD, wenn man zum Beispiel sich mal genauer angeschaut hat, wie die Wahlbeteiligung war, vor 15 Jahren oder so, ne? Dann hat man schon gesehen, wie viele Menschen nicht mehr wählen gegangen sind. Ja, warum ist denn das so gewesen? Und dann gab es später die Studien, die soziologischen Studien dazu, die da gesagt haben, also überall da, wo Menschen leben, die sozial in schwierigen Lagen waren, da sind die auch überproportional nicht mehr wählen gegangen. Also das war schon so etwas, was für mich etwas eingeleitet hat. Also ja, und jetzt bricht das auf. Jetzt werden Dinge gesagt, die waren vor 10 Jahren noch unsagbar und natürlich noch viel Schlimmeres gemacht. Und ich denke, wir müssen uns ganz viel Mühe geben, zu verstehen, was mit den Menschen hier auch passiert in dieser Gesellschaft, wie sie leben und was sie umtreibt. Und ja, das, was Einde gesagt hat, diese Distanz zwischen diesen Bevölkerungsschichten, ja, das ist auch ein Problem. Ne? Da gibt es dann auch sehr viel Abgehobenheit und auch eine gewisse intellektuelle Arroganz, die dann auch nicht mehr erkennen will, was sich hier also eigentlich entwickelt. Ne?
Nur mal ganz kurz auf die Frage eingehen, weil das habe ich natürlich noch nicht gesagt. Also die wesentlichste Frage für uns ist, wir brauchen ein Tarifsystem. Also wir brauchen andere Tarifsysteme und insbesondere betrifft es in Sachsen und noch mehr Südwestsachsen. Wir haben deswegen so niedrige Löhne, weil wir ein Unterlaufen des westdeutschen Modells, kapitalistischen Modells, sozialer Prägung mit Tarifsystemen haben. Also wir haben ein Checks and Balance Ausgleichssystem über Tarife in der sozialen Welt in der Bundesrepublik Deutschland. Und dieses Tarifsystem ist in Ostdeutschland niemals so implementiert worden, wie wir da haben. Wir haben eine exorbitant niedrige Tarifbindung und das ist das Zentrum aller Umverteilungsauseinandersetzungen, die hier in Sachsen stattfinden. Ja, wir haben viel zu wenig Menschen, die von Tarifen erfasst sind, deswegen sind die Löhne so niedrig. Medianeinkommen hier, Chemnitz 2,6, deutscher Durchschnitt jetzt 3,2, in den Landkreisen daneben ungefähr 2,1. Das sind über 1.000 Euro Unterschied. Ja? Und das erfahren die Leute natürlich. Das hat seinen Kulminationspunkt gehabt im Übrigen. Das ist ja eine Ideologie, die dahinter steht. Den Kombinationspunkt hatte mit dem Satz von Frau Merkel, sozial ist, was Arbeit schafft. Das war die Denke, die hier durchgesetzt wurde. Jeder Job ist annehmbar. Ja, und es ist letztlich eine neoliberale Denke, würden wir wahrscheinlich heute sagen. Und die hat auch weite Teile von bis hin die Sozialdemokratie erfasst. Der eigentliche Tabubruch mit der Agenda 2010 ist nicht die Höhe von Hartz IV. Sage ich immer wieder. Könnte man ja auch, wenn man es ohne Sanktionen versieht, könnte man ja wieder als ein Grundeinkommen bezeichnen. Eine Grundsicherung. Die Idee, jeder Mensch hat qua Existenz, nicht jeder Deutsche, jeder Mensch, der in der EU lebt, hat ein Anrecht auf Grundsicherung. Wäre ja ein extrem fortschrittliches Modell. Ja, wenn es nicht mit so einem, sagen, der eigentliche Tabu von Agenda 2010 2010 war der, dass man die Leute reindrückt nach einem Jahr, dass sie jede Arbeit annehmen müssen. Das hat natürlich unser Tarifmarkt geschwächt und auch viele andere Dinge. Also Tarife ist die erste Nummer und die zweite Nummer, wir kommen um eine Umverteilung nicht drüber. Weil die Umverteilung fand ja statt. Wir haben in den letzten 30 Jahren einen exorbitanten Fortschritt in der Technologie. Und dieser Fortschritt der Technologie wurde immer ungleicher verteilt. Ja? Und jetzt ist der Kapitalismus halt so, jetzt an der digitalen Schwelle. Wenn dieser Fortschritt in der, also ganz marxistisch, ja, also wir werden schneller produzieren, mehr und breiter und globaler Mittel. So, und wenn dieser Gewinn, der da gemacht wird, weiter so verteilt wird wie jetzt, dann kracht die Welt. Die kracht ökologisch, weil es nicht geht, und die kracht aber auch ökonomisch. Ja, deswegen kommen auch selbst konservative Denker mit so einem Grundeinkommensmodell, wo man den Titty-Tainment, ja, wie schon in der Globalisierungsfalle beschrieben, ein bisschen Geld gibt, wo sie gerade existieren können, ohne Urlaub, ohne Auto und so weiter und so fort, aber das Auto in die Schnauze halten. Ja? Deswegen ist es unter Umständen auch eine sehr gefährliche Idee, wenn man sich abkoppelt. Und der dritte Punkt noch, wir werden nicht umhin kommen, eine neue Diskussion über die Frage zu führen, was Arbeit ist. Die westdeutsche Gesellschaft funktioniert nach Lohn- und Erwerbsarbeit. Und heute hast du so viele Dinge, die außerhalb der normalen Lohnarbeit funktionieren. Ja, und da müssen wir uns nur dran. Selbst der Betriebsbegriff löst sich auf. Ja? Wir haben eben nicht mehr einen Bahnkonzern, sondern wir haben als Tarifär ungefähr 160 Einzelunternehmen der Deutschen Bahn als Tarifpartner gegenüber. Das sagt ja schon, was das bedeutet, ja. Das heißt, auch der Betriebsbegriff löst sich auf und unser Modell als Gewerkschaft ist kollektive Interessenvertretung und das stößt an irgendeine Decke. Ne? Und wenn man dann noch Clickworker oder Crowdworker oder alles, was virtuell passiert, einbezieht, dann ist klar, dass dieses Modell nicht mehr funktioniert. Ne? Also wir haben heute teilweise, da wird ein Auftrag ausgeschrieben, auf den Auftrag bewerben sich weltweit 20, 30, 40 Leute, die machen die Arbeit, die schreiben die Expertisen, da wird ein einziger bezahlt, der den Auftrag. Die anderen haben auch alle Jahre. Die hatten keinen Vertrag, die hatten nichts. Ja, und auf so eine Nummern haben wir noch nicht die Antworten und die sind auch nicht so leicht zu finden, weil sie eben nicht mehr, und da sind wir bei deinem Lieblingsthema, Frau Rudi, die sind nicht mehr national lösbar. Es gibt kein einziges dieses Themas, was national lösbar ist.
Gibt es weitere Fragen? Statements? Ist nicht der Fall. Ich würde da, wir sind ja auch mit der Zeit schon ganz gut fortgeschritten. Ich würde jetzt doch zu einer Schlussrunde kommen und nochmal so als Abschluss euch fragen, was ihr, an welchen Projekten ihr heute arbeitet. Und was ihr euch wünscht, im weitesten Sinne für die Zukunft und vor allem auch, welche Protagonisten ihr einschließt, mit wem ihr was machen wollt. Also das heißt nicht du und ich, sondern was ist nötig? Was denkst du, was nötig ist? Und mich würde auch noch mal kurz interessieren, was die Stiftung Friedliche Revolution macht.
Für mich ist immer der Schlüssel, wirklich aus dieser Passivität herauszutreten und wirklich sich aktiv einzubringen. Das tun auch die Leute, die sich in der Stiftung Friedliche Revolution engagieren, alle ehrenamtlich. Wir sind eine kleine Stiftung, 2009 gegründet, von Leuten aus Ost und West. Das ist sehr interessant und hat auch nicht einen Leipziger Hintergrund, sondern will auch bundesweit und international arbeiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel genau da eingesetzt, wo es diesen europäischen Kontext gibt von Demokratieentwicklung. Und wir haben jetzt im Herbst das erste Mal NGOs aus ganz Europa und sogar weltweit eingeladen nach Leipzig, um sich genau über ihre Arbeit in ihren Menschenrechts- und Demokratiebewegungen auszutauschen. Das war ein ziemlich großer Erfolg, weil wir nämlich angeboten haben, dass sie sich in kleinen Gruppen treffen. Dort ganz offen und ehrlich und ohne irgendwelche Öffentlichkeit sich austauschen kann. Und das ist ein Modell, was wir gerne fortführen wollen als revolutionale internationale Runde Tisch. Und dazu haben wir ein Festival noch angedockt, was diese Konferenz der NGOs, die in diesen Menschenrechtsproblematiken unterwegs sind, was das öffnen sollte in die Gesellschaft hinein und in die Stadtgesellschaft hinein auch. Für mich ist es wirklich ein ganz wichtiger Moment, sich zu vernetzen und diese Entwicklung, die es ja, wenn wir es zum Beispiel bei den Neonazis sehen, oder bei den Nazis sehen, dass die europäische Netzwerke haben, die wir überhaupt nicht durchschauen, die wir gar nicht erkennen. Genauso denke ich, ist es wichtig, dass wir dem entgegensetzen und eben auch die Demokratiebewegungen vernetzen und zusammenführen. Wir haben gemerkt, dass wir es nötig haben, uns gegenseitig zu stärken, dass wir es nötig haben, den anderen wahrzunehmen, der vielleicht in Albanien oder in Mazedonien oder in Spanien oder Italien kämpft, dass wir die zusammenbringen. Und ich glaube, daraus können sehr viele Impulse entstehen. Da wollen wir weiter dranbleiben, alle 2 Jahre uns immer wieder treffen, im großen Maßstab, im kleinen Maßstab, auch zwischendurch. Also ich habe Hoffnung darauf, dass sich da was entwickelt, was eben genau einen größeren Kontext hat, wo wir uns halt auch, wo wir wirklich aus unseren, über unseren Tellerrand schauen und uns auch gegenseitig starten.
Ja, mich interessiert, wie du deine Arbeit im Migrationsbeirat, wie die aussehen wird, welche Herausforderungen auf dich zukommen und natürlich auch für, ich sage es mal im weitesten Sinne, für die migrantischen Communities in der Stadt. Welche Möglichkeiten habt ihr und was erwartet ihr eigentlich, was erwartest du auch von den Menschen hier in der Stadt und von der Stadt selber, dass wir sozusagen, wie das Leben miteinander besser gestaltet werden kann?
Ja, also im Demokratiebeirat, ich bin auch frisch gewählt jetzt, also neu frisch gewählt, ich bin zum dritten Mal jetzt, dritte Wahlperiode im Demokratiebeirat. Im Demokratiebeirat ist es total anders Arbeit als meine ganz normale Arbeit. Ich bin in meiner Arbeit im Migrationsdienst. Ich gebe fast jeden Tag 40 bis 50 Beratungen im Tag. Und das ist so viel manchmal, aber das bin ich so. Es geht jetzt um Integration. Ich habe immer Gedanken, oder so ist viele rassistische sagen, wir sind so ist rassistische, weil sie integrieren sich nicht. Es ist wie eine Grundlage Integration gegen, also rassistische gegen nicht integriert, aber manchmal finde ich das absolut nicht richtig, weil wann ist es eine rassistische Äußerung im Kindergarten, was kann viele nicht vorstellen. Was kann ein Kind, wie kann ein Kind sich integrieren oder ein ganz normaler Schüler in einer Hort oder in Schule? Das stimmt nicht, das ist die Gedanken, rassistische ist total anders. Ich kann mich sofort integrieren oder so. Es ist viele Leute wollten das auch, absolut. Solange gibt es eine Akzeptanz, weil sie akzeptieren das. Weil sie akzeptieren das als Menschen, als Ausländer, als Migrations-, als Flüchtlinge, dann kann sie auch integrieren. Weil sie diese Akzeptanz nicht da, es niemals akzeptiert ihn als Mensch oder Flüchtlinge oder so ist, dann kann er sich selber auch nicht integrieren. Das eine. Zweite, muslimische Community, also in Chemnitz ist es das ganz Neue seit 10, 15 Jahren. Das ist mit den Flüchtlingen, sie bringen die Leute auch ihre Religion mit. Das ist hier in Deutschland absolut kein Problem. Religion, Freiheit ist verankert in dem Grundgesetz, deutsche Grundgesetz. Aber die Frage, wie kann ich mich jetzt ganz normal bieten als Muslime? Wo kann ich mich bieten? Ich darf das machen, ich darf auch als Muslime, ich darf auch bieten, aber wo? Es gibt keine Moschee, es gibt keine irgendwie eine andere Zimmer oder so. Okay, wir können es selber nie machen. Wir kann nie irgendwie eine Miete oder so, also mindestens 700 oder 800 oder 1000, das schaffen wir nicht. Nicht alles Vereine, nicht alles Leute. Gut, die Kommunen unterstützen uns nie. Wir auch die Leute zeigen, was ist das? Wir mussten als ein Beispiel in Sachsen oder in Deutschland komplett. Wie ist es, kann auch die Muslime anders sein? Aber wir haben diese Möglichkeit nicht. Wir können nicht irgendwie ein Gebäude kaufen oder sowas. Dann brauchen wir eine Unterstützung. Dann wollen wir eine Unterstützung von Ausland. Dann kommt die Rede, genauso wie David, die türkische und so ist, dürfen Sie das nicht. Das gehört dann Erdogan und so ist. Wir sind auch in zwei verschiedenen Welten. Wir wissen nicht, was soll ich machen. Wir mussten immer die Kommunen uns irgendwie eine Unterstützung. Wir wollten ein Haus der Kulturen. Oder wie ist es der Haus, die demokratisch und so ist, mit verschiedenen Vereinen arbeiten. Wir können auch Welt öffnen. Wir können auch zeigen, wer sind sie. Wir öffnen vor Kanzler. Wir können auch die Leute bei uns richtig herzlich willkommen und so weiter. Aber wir haben diese Möglichkeit nicht. Weil wir haben irgendwo einen Hinterhof, das kann die Leute nie sehen. Die haben auch Angst, reinzukommen und so weiter. Es gibt es auch in Demokraten. Es gibt es auch Leute, sie möchten bloß arbeiten und gehen nach Hause. Integration und so sind das für sie nicht, weil sie möchten so es leben. Es ist wie ganz normale Bevölkerung. Was gibt es andere Leute? Nicht akzeptieren. Da muss irgendwas tun. Er ist nicht sozialisch. Es gibt es Menschen, sie sind unter sich. Da kann ich auch nicht sagen, komm, sie müssen auch irgendwo tanzen oder gehen oder so. Da kann sie nicht. Sie möchten arbeiten von früh bis Abend. Dann nach Arbeit, geht nach Hause und das war's. Genauso, es gibt es auch Kulturen, gibt es Leute, es ist ein Wochenende, kommen nie in die Stadt, weil sie haben eine kleine Garten. Sie gehen jede Wochenende in ihre kleine Garten, pflanzen oder in die Sonne oder so. Das ist ihr Abdach. Das ist ein Ablauf und sie möchten, dass so ist. Und das müssen wir auch akzeptieren. Ich möchte gerne irgendwann, die Kommune begreift das. Gibt diese Möglichkeit für uns und irgendwie ein Haus der Kulturen und so, und da können wir mit anderen Vereinen auch arbeiten. Das ist meine große Wunsch.
Also wir sind dabei.
Ja,
ja. In dem Themenkomplex gehört für mich dazu, dass ich Deutschland jetzt einfach als Einwanderungsland definieren muss. Weil man muss mal daran erinnern, das hat man über 40 Jahre nicht gemacht. Das waren früher Gastarbeiter, die gehen irgendwann.
Das war's, ja,
genau. Also wenn man sich als Einwanderungsland definiert hat, dann müssen wir eine gesellschaftliche Diskussion führen, was das praktisch heißt. Eine davon heißt, wie kann der muslimische Glauben ausgeübt werden, ohne dass jetzt sozusagen aus Saudi-Arabien die Moscheen finanziert werden und Salafismus bringen. Ja, sozusagen. Was keine Unterstellung gegenüber dem Islam ist. Ja? Nee,
das ist
sozusagen. Es gibt ja auch nicht den einen Islam.
Das ist,
kommen wir mal zu,
das ist jetzt so.
Es ist eben anders, ja, als der katholische und selbst als die protestantische Bewegung. Und also Einwanderungsland, das muss definiert werden und das wird auch ökonomisch erzwungen werden. Sie haben es ja vorhin gesagt. Das ist so. Also die Demografie zwingt dieses Land dazu, sich als Einwanderungsland zu machen, insbesondere Sachsen. Und da haben wir extrem hohen Nachholbedarf. Deswegen unterstütze ich persönlich mit der DGB Aufstehen gegen Rassismus sozusagen, weil wir diese Auswanderungsprozesse, wir müssen die schleunigst nachholen. Wir müssen die nachholen. Mit der normalen Bevölkerung. Und ansonsten wünsche ich mir, dass wir, also wir werden, weil zum Thema des Tages eigentlich, ja, ich würde mir nochmal eine ehrlichere Aufarbeitung der DDR-Zeit und der Wendeprozesse wünschen. Nicht Verklärung der DDR, nicht nahtlose Konserve abspielen von aktueller Kamera, von früher und so was, sondern eine wirkliche, ehrliche Diskussion, weil sie würde, also diese Gesellschaft hier ist auf Change-Prozesse, die jetzt ansteht, in ganz besonderem Maße vorbereitet. Die haben das erlebt hier. Also wir sind in der glücklichen Lage, wir haben zwei unterschiedliche Weltsysteme kennengelernt. Ja, das haben wir vielen Leuten voraus, auch vielen Westdeutschen voraus. Ja? Völlig andere Systeme und deswegen sind wir zum Beispiel auf Dittmar, da kommt an Change-Prozessen, die in dieser Region eine riesige Rolle spielen werden. Ja? Und zwar jetzt unmittelbar, wir sind mittendrin, spielt eine große Rolle. Und wenn wir da, dazu brauchen wir eine ehrliche Auseinandersetzung, von dem wir damals nicht so gut liegen. Für mich eben, ich habe es angesprochen, auch diese kleine Lebenslüge, dass alle die DDR die Revolution gemacht haben. Das war nicht so. Das war nicht so. Und dann kommen wir noch zu anderen Schlussfragen, das würde ich mir wünschen. Und vielleicht kann man auch mit so einem bestimmten historischen Abstand eine andere Diskussion führen. Das war in der westdeutschen Gesellschaft mit der Auseinandersetzung mit der Nazizeit auch so. Erst die Kinder 68, 69 haben einen anderen Diskurs über Holocaust erzwungen. Ja? Erst, das ist ja viele Jahre später, kann man es kaum vorstellen. Und ich glaube, wir brauchen auch den Abstand zur DDR-Zeit, um dann wieder ehrlicher darüber zu reden, was da passiert ist, um nach vorne zu gucken. Nicht nur abzurechnen nach hinten, denn abrechnen hilft niemand mehr, sondern nach vorne zu gucken. Und da würde ich mir als letztes mal wünschen, dass auf der linken Seite, auf der bürgerlich linken Seite, ein anderer Pragmatismus einzieht. Ja? Die Linken wollen meist Recht haben. Aber das hilft noch nicht, das bringt noch kein Ergebnis. Deswegen wenden sich schon viele Arbeiter ab, weil die am Ende des Tages wollen die ein Ergebnis. Ja, jetzt zum Beispiel die konkrete Frage, kriegen wir eine Grundrente oder nicht? Weil die Ostdeutschen, Entwertung der Lebensläufe, gebrochene Erwerbsbiografie werden ein monsternächstes Rentenproblem. Die Hälfte der Bevölkerung, liegt unter Grundsicherungsniveau. Was das mit diesen, nicht die heutigen Rentner, was das in 15 Jahren machen wird, können wir uns gar nicht ausmalen an Rassismus. Weil da wird ja nach unten getrieben. Und insofern ist Geld, wir brauchen pragmatische Lösungen für eine Grundrente, weil die durchbricht das Modell. Das deutsche Modell von Rentensicherung eigentlich wird damit total durchbrochen. Und dann haben wir ein Problem in Berlin mit der Regierung und dann bekämpfen die alle gegenseitig. Und sozusagen, das wäre ein ganz pragmatischer Wunsch. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Grundmodell, eine Grundabsicherung nach unten, die wir mindestens nicht bekommen, dann wird das Ding für ein Jahrzehnt beendet. Und entsprechend, dass das dann mindestens eine Rentnergeneration betreffen wird, übrigens meist Frauen, über 70% Frauen, die sozusagen dann zum Jobcenter müssen, um zu betteln. Und das ist das, was mit dem Grundrentenmodell verhindert werden muss. Und da brauchen wir eine Entscheidung, dass alle sozusagen, dass sie sich nicht gegenseitig bekämpfen, sondern dass wir bis rein in konservative Kreise eine Einigkeit darüber erzielen, dass ein bestimmter nach einem Arbeitsleben, nach einer bestimmten Zahl, ein würdiges Alter, eine würdige Alterssicherung gibt.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass man wirklich in dieser Aufarbeitung der DDR und der Zeit danach dazu kommt, dass man halt diese doppelte Biografie nicht als eine individuelle Bürde empfindet, sondern dass sie eben wirklich ein Privileg sein kann in dem, was auf uns wartet, in der Entwicklung, die uns bevorsteht.
Das hast du schön gesagt. Ich denke, es ist genau der Punkt, dass wir, es wird immer viel von ostdeutscher Identität gesprochen, aber ich denke, man sollte auch gerade diese Erfahrung, die wir gemacht haben, auch selbstbewusst in die zukünftigen Kämpfe, in die zukünftigen Auseinandersetzungen mit einbringen. Ob das jetzt die Frage von Klima ist, ob das die Auseinandersetzungen im sozialen Bereich sind oder auch generelle Demokratiefragen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, auf die eine oder andere Weise, dass Menschen ihre Geschicke selber in die Hand nehmen können und auch verändern können. Und dass man sich natürlich, sozusagen, dass es nicht immer alles so wird, wie man sich das vorstellt, das ist eine Sache. Aber dass wir aus unseren Erfahrungen auch lernen können und es das nächste Mal besser machen und sozusagen die gewonnenen Erfahrungen auch zu unserem Schatz und zu unserer Tradition gehören, einer Bewegung, ne, die dieses gegen Stalinismus und ja, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne gegen Stalinismus zu Werk gesetzt hat. Wir haben mit unserer Veranstaltungsreihe ja auch versucht, oder wir wollen unsere Veranstaltungsreihe auch sehen in dieser Diskussionsreihe, die natürlich weitergehen muss. Und ich denke auch, dass gerade die kritische Aufarbeitung der DDR-Zeit, ob das der Nazis in der DDR-Zeit war, ob das die Frage ist, welche Politik die Treuhand gemacht hat, da gibt es auch wieder verschiedene Bücher darüber. Es gibt auch positive Bücher, logischerweise, ne, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die das anders sehen. Man muss sich sozusagen auch dagegen wehren, dass die eigene Biografie entwertet wird. Ne. Und ich denke, dass wir einiges vor uns haben, wo ich aber mir ganz sicher bin. Und da streiten wir ja auch und da setzen wir uns auch immer ein, dass wir die sozialen Fragen und die Fragen, die vor uns stehen, nicht lösen können, wenn wir uns sozusagen spalten lassen in den In- und Ausländer, wenn wir uns generell sozusagen den, wir müssen dem Rassismus entgegentreten und sagen, dass letztlich Rassismus immer auch selbst die Klasse selber angreift. Ja? Und dass es niemals eine Lösung geben wird, wenn man sich spalten lässt. In dem Sinne danke ich alle fürs Zuhören. Ich danke unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen heute, dass ihr gekommen seid. Wir hoffen, dass die Diskussion weitergeht und ja, wir werden die ganzen Aufnahmen und unsere Bücher, Literaturliste auch auf unsere Webseite stellen. Da kann man das auch nachhören, wer die vorangegangene Veranstaltung nicht gehört hat. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft weiter an diesen Fragen arbeiten, zusammenarbeiten können. Und wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr gerne auch noch im kleineren Kreis mit diskutieren oder Fragen an die Referenten direkt stellen. Ansonsten haben wir davon noch ein paar Bilder ausgelegt, die von 1989 von der ersten Demonstration, aber auch das waren sozusagen die Bilder von unserer Veranstaltung, auch der Überfall auf das Sonnenblumenhaus in Rostock und so ein paar Fotos von DDR-Nazis, das war einfach sozusagen, das hat uns begleitet in unserer Diskussionsreihe. Ja, ich danke und wünsche einen guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal.